herzlich willkommen zur 55. Sitzung des Ausschusses für Kultur und Medien. Die Sitzung ist wie fast immer öffentlich. Sie wird vom Parlamentsfernsehen live übertragen, kann also aktuell auch im Internet verfolgt werden und bleibt dauerhaft in der Mediathek des Deutschen Bundestages abrufbar. Ich würde Sie bitten, Ihre Mobiltelefone lautlos zu stellen. Es klingelt doch ab und zu noch mal. Meins ist aus. Abgeordnete haben immer die Möglichkeit, sich optional zuzuwählen über das Netz. Diese Möglichkeit nutzt heute Herr Dr. Wanderwitz. Herr Dr. Wanderwitz, sind Sie schon da? Er ist noch nicht da, aber er wird dann sicherlich dazukommen. Und wir haben, wie in den meisten Fällen, eine zweigeteilte Sitzung. Im Tagesordnungspunkt 1 stehen die Punkte ohne Debatte auf der Tagesordnung. Und im Tagesordnungspunkt 2 reden wir dann über das große Thema Strukturreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Unter dem Tagesordnungspunkt 1 wird wieder abgesetzt der Tagesordnungspunkt 2. Der Antrag der Fraktion der CDU-CSU, Fußball-EM 2024, volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen, was wir natürlich alle geben, die volle Unterstützung für ein neues Sommermärchen. Aber der Antrag dazu ist erstmal abgesetzt, weil die Votenanforderung zurückgezogen worden ist. Vielleicht sind die ja dann auch schon fertig und schon Meister, bis wir das hier auf der Tagesordnung haben. Wir werden sehen. Dann rufe ich auf den Tagesordnungspunkt 3, den Antrag der AfD-Fraktion, Kulturgut Fleisch schützen, Kennzeichnungspflicht für künstliche Fleischersatz aus dem Labor in der Drucksache 2010-977, ohne Aussprache zur Abstimmung aufgesetzt. Wer diesem Antrag die Zustimmung gibt, den bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei der AfD, Gegenstimmen bei CDU-CSU, Die Linke, FDP, SPD und Bündnis 90 Die Grünen, damit abgelehnt. Dann rufe ich auch ohne Aussprache den Tagesordnungspunkt 4 auf. Antrag der Fraktionen SPD, Bündnis 90 Die Grünen und FDP für starke Quartiere, ein attraktives Lebensumfeld und ein gutes Leben in der Nachbarschaft. Die Städtebauförderung in der Drucksache 20-6711. Wer dem die Zustimmung gibt, bitte ich ums Handzeichen. Zustimmung bei Die Linke, FDP, SPD, Bündnis 90 Die Grünen. Gegenstimmen bei CDU-CSU-Fraktionen. Enthaltungen bei der AfD, damit angenommen. Außerhalb der Tagesordnung will ich nur informieren. Wir hatten uns ja darauf verständigt, dass wir dem Ausschuss für Bildung, Forschung und Technikfolgenabschätzung diesmal ein Thema oder mehrere Themen mitgeben, die mit behandelt werden sollen. Und die Fraktionen haben sich auf zwei gemeinsame Vorschläge im Bereich künstliche Intelligenz und Auswirkungen auf die Kunst und Kultur und die Medien verständigt. Ich habe das dem Bildungsausschuss werde das im Bildungsausschuss übermitteln. Also wir haben es noch nicht getan, aber wir tun es. Das Thema 1 umfasst die Identifizierung von Inhalten, die von generativer KI und ihren Systemen erzeugt wurden. Und das Thema 2 sind soziale und wirtschaftliche Chancen und Risiken von KI für die Kulturbranche. Natürlich kommen da noch ein paar Sätze mehr, aber die kennen die Obleute und kennen die Fraktionen, die brauche ich nicht nochmal verlesen. Das wäre der große Block 1, der damit abgeschlossen ist. Und dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt richtig 1, aber im zweiten Teil, die Strukturreform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dafür darf ich einige Gäste begrüßen. Zunächst Herrn Professor Partzinger für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Präsident, der begleitet wird durch Herrn Dimter, Vizepräsident, und Frau Professor Barbara Göbel, Direktorin des Iberoamerikanischen Instituts. Für die Vertreter der Länder darf ich herzlich begrüßen Herrn Staatsminister Ropra, Chef der Staatskanzlei, Staatsminister für Kultur des Landes Sachsen-Anhalt, und Herrn Senatsdirektor Hans-Heinrich Bethke, Leiter des Amtes Kultur in der Hamburger Behörde für Kultur und Medien. Herzlich willkommen im Ausschuss. Für die Bundesregierung wird die Staatsministerin heute vertreten durch Dr. Gürgen, Amtschef der BKM, und begleitet von Herrn Kollmorgen, Referatsleiter K23, Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Das Format der Beratung ist zwischen den Obleuten wie folgt besprochen. Herr Gürgen und Herr Partzinger mit seinen beiden Kollegen und Kolleginnen zusammen 15 Minuten, also nicht jeder 15, sondern zusammen. Und dann die Länder 7 bis 8 Minuten in der Einführung von Herrn Staatsminister Ropra und Herrn Bethke. Danach kommen 2 Fragerunden, jeweils 3 Minuten durch die Fraktionen und für die Gruppe 1,5 Minuten. Wir müssen 16.30 Uhr schließen, da dann Folgeveranstaltungen beginnen. Die Reihenfolge in den Fraktionen werde ich wie folgt aufrufen: CDU, CSU, SPD, AfD, FDP, Die Linke und Bündnis 90 Die Grünen. Und jetzt hat Herr Dr. Gürgen das Wort.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren Abgeordnete. Ich bitte schon im Vorhinein für Ihr Einverständnis, dass ich weniger Zeit in Anspruch nehmen werde als Herr
Patzinger. Wir wollten die Regierung nicht schlechter stellen als die Stiftung.
Ich nehme aber auch an, dass Sie viel neugieriger sind auf das, was der Präsident sagen wird, als das, was ich sagen werde. Zur Einleitung würde ich gerne drei Aspekte noch mal mit Ihnen zusammen kurz erörtern. Das eine ist, wo kommen wir her? 1957 gab es das SPK-Gesetz. Es gab dann eine Bund-Länder-Streitigkeit, die bis zum Bundesverfassungsgericht ausgetragen wurde. Und wenn Sie sich die Mühe machen und lesen dann nochmal das alte Urteil des Verfassungsgerichts, dann finden Sie darin eine Begründung dafür, dass das alles richtig sei mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, weil es um eine nationalrepräsentative Aufgabe gehe, für die auch, und das 1959 gesagt, für die auch der moderne Staat es als seine Aufgabe begreifen müsse, die kulturelle Entwicklung der Gemeinschaft der Bundesrepublik zu fördern und daher auch dieses Vermögen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht nur zu erhalten, sondern zu pflegen und für Wissenschaft und Publikum zugänglich zu machen. Heute sind wir, und damit geht mein ausdrücklicher Dank an die hier vertretenen Ländervertreter, an Herrn Bethge und Herrn Ropra, sind wir in einem kooperativen Föderalismus doch noch ein gutes Stück weiter als 1959. Und ich glaube, wir haben in diesem Strategieprozess sehr begriffen, und ich bin sicher, der Präsident geht da nachher auch noch mal eigens drauf ein, dass der föderale Mehrwert der Stiftung Preußischer Kulturbesitz nicht nur begründet ist in einem Bundesverfassungsgerichtsurteil von ungefähr 65 Jahren, sondern sich jetzt auch immer wieder neu beweisen muss. Und deswegen war das ja auch einer der Punkte, die wir in der Stiftungsratssitzung im vergangenen Jahr noch mal besonders hervorgehoben haben. Und das geht eben nur in einer guten Zusammenarbeit zwischen Bund und Ländern. In dem Strategieprozess, und das ist der Dank an die CDU, CSU und an Frau Staatsministerin Grütters, wir wissen alle, 2018 hatte der Wissenschaftsrat noch die Zerschlagung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gefordert. Und es ist durchaus das Verdienst der letzten Legislaturperiode und der damaligen Kulturstaatsministerin zusammen mit der sozialdemokratischen Fraktion des Bundestages, die damalige Mehrheit haben, die 2021 entschieden haben, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als Gesamtverbund erhalten bleibt. Daran haben wir uns in den Jahren danach ausgerichtet in unserer Arbeit. Und ich glaube, ganz wesentlich war der Beschluss des Stiftungsrates im Jahr 2022, in der beschlossen wurde, einen Interimsvorstand einzurichten, in dem es in mehr Kollegialität ging, in der wir aber auch gemeinsam mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und im Stiftungsrat den Weg gelegt haben dazu, dass wir organisatorisch die Stiftung reformieren. Auch dazu wird sicher der Präsident noch einiges sagen. Ich möchte als dritten Punkt nur noch erwähnen, dass das natürlich auch finanzielle Implikationen hat. Ich weiß, dass Sie alle nicht von mir erwarten, dass ich heute kompetent irgendwas zur Aufstellung des Bundeshaushaltes 2025 sagen werde, außer dass mir das Problem bewusst ist, auch dem Deutschen Bundestag. Das ist eine teilweise Beruhigung, jetzt sehr, sehr ernsthaft gesprochen. In der organisatorischen Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat nach unserem Eindruck die Stiftung große Fortschritte erreicht. Das geht von der Aufteilung der Generaldirektion zu einer zentralen Serviceeinheit. Das geht zweitens über mehr Selbstständigkeit in den einzelnen Institutionen. Das geht drittens über das eben schon angesprochene Thema des föderalen Mehrwerts, den die Stiftung erweist. Das geht viertens um das Thema der wissenschaftlichen Exzellenz, die diese Stiftung eben auch auszeichnet. Und es geht fünftens darum, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch im internationalen Maßstab das Museum ist, mit dem Deutschland in der Welt erkennbar ist. Zusammen vielleicht mit den zwei großen anderen Universalmuseen, mit den SKD in Dresden und München. Aber dass die internationale Arbeit, und damit will ich schließen, denn ich komme gerade von einer Reise gemeinsam mit dem Bundeskanzler in China. Und in China besteht eine Nachfrage nach Zusammenarbeit mit den deutschen Museen. Und wenn Sie sich die Studie anschauen, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz in der letzten Woche veröffentlicht hat, dann ergibt sich darauf, dass wir soziologisch in den Zuschauerinnen und Zuschauern der Stiftung Preußischer Kulturbesitz gut durch den Querschnitt unserer Gesellschaft gehen. Zweitens ergibt sich darauf, dass die Besucherinnen und Besucher der Museen darin auch etwas erfahren über die Erzählung ihres Landes. Das schlägt sich in dieser Studie dadurch nieder, dass gesagt wird, das ist ein politisiertes Publikum. Und drittens, dass der Besucher Zuspruch für die Museen an das heranreicht, was so die Bundesliga erreicht und sogar im Gesamtbesuch darüber hinaus ist. Das heißt, das ist auch populäre Kultur. Und diese werden wir auch weiterhin fördern. Und ich bin optimistisch, dass wir auch bei dem Gesetzgebungsverfahren und auch bei den finanziellen Fragen zum Abschluss dieser Legislaturperiode gezeigt haben werden, dass wir die Reform der Stiftung Preußischer Kulturbesitz umgesetzt haben und damit einen Weg, der nochmal 2018 begonnen wurde, in dieser Legislaturperiode zu einem guten Ende bringen. Und das geht nur, weil eben auch die tausenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SPK gemeinsam mit dem Vorstand und gemeinsam mit allen Leiterinnen und Leitern der Institutionen daran sehr energisch arbeiten und auch in Perioden der Ungewissheit oder der Unruhe, die immer in organisatorischen Veränderungen daherkommen, das auch tapfer mit dieser Stiftung und zugunsten der Stiftung mitmachen. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Dr. Görgen. Herr Professor Patzinger, bitte.
Ja, vielen Dank. Zunächst mal bedanken wir uns, dass wir hier bei Ihnen berichten können, wie der Stand der Reform ist. Ich kann direkt an die Ausführungen von Herrn Görgen anschließen, möchte zu Beginn aber auch gleich betonen, dass die Unterstützung durch den Bund, durch BKM und auch durch die Länder und beide, Sachsen-Anhalt wie auch Hamburg, zusammen mit beiden anderen, waren von Anfang an in der sogenannten Reformkommission, die es mal gab, haben uns wirklich enorm unterstützt, auch jetzt durch Partner Deutschland, die BKM ins Boot geholt hat, eine externe Expertise für diese ganzen Organisationsfragen mit hereinzuholen. Wir sehen das gemeinsamen Prozess und ich glaube, wir wären auch nicht da, wo wir sind, wenn wir nicht diese Unterstützung hätten. Ganz wichtig ist, es wurde ja schon gesagt, es sind vier Felder im Grunde. Einerseits müssen wir uns, wollen wir uns, geben wir uns gerade eine Strategie. Wo will die SPK hin? Wie will die SPK 2030 gesehen werden? Welchen strategischen Gesamtrahmen sehen wir für uns entscheidend. Das zweite ist die Reorganisation der staatlichen Museen. Die staatlichen Museen, es wurde bereits erwähnt von Herrn Görgen, die Generaldirektion wird aufgelöst. Es soll keine Hierarchieebene mehr geben zwischen den einzelnen Häusern und Instituten und dem Vorstand. Das bedeutet, dass ungefähr 300 oder 270 Mitarbeitende sozusagen in neue Aufgaben überführt werden müssen. Und das ist wirklich nicht trivial. Darüber werde ich aber gleich eingehender berichten. Zentral ist aber, die Marken, die Brands sind für uns die einzelnen Häuser. Ja, das ist, ob das Hamburger Bahnhof ist, Pergamonmuseum, Altes Museum, das sind im Grunde die Einrichtungen, die wir stark machen wollen, die wir stärker sichtbar werden wollen und damit sie ihre Arbeit besser erfüllen können, auch die Fachaufgaben näher an sie heranrücken. Das zweite ist Thema Finanzen, dass die Museen, jedes dieser Häuser auch budgetiert wird, über ein eigenes Budget verfügen kann und natürlich auch in der Personalverwaltung. Wir sind eine Rechtsperson, aber dennoch, beim Präsidenten läuft die Personalverwaltung zusammen, die Letztverantwortung, aber dennoch wollen wir hier Wege der Personalgewinnung, Personalbetreuung auch dezentraler ansetzen. Entscheidend ist immer und handlungsleitend, schneller zu werden, effektiver zu werden bei dem, was wir tun wollen. Lassen Sie mich ein paar Worte über die Strategie verlieren. Ich finde schon, dass wir eine starke inhaltliche Vision auch brauchen und sie auch haben. Das Thema ist der zentrale Merksatz, wir verbinden Menschen, Zeiten, Räume. Wie können wir unsere Expertisen einbringen, gesellschaftliche Debatten? Wie können wir Vielfalt erlebbar machen? Wie können wir auch die Zukunft mitgestalten, partnerschaftlich? Das ist ja auch das, wo wir hinblicken müssen und haben das hier mal an verschiedenen Themen, innovative Strategien und Formate, partnerschaftlich kooperieren, national wie international, einrichtungsübergreifend als Verbund zu denken, aber natürlich auch, wir haben immer diverseren Mitarbeiterschaft, auch hier die Lebenswirklichkeiten bei den Mitarbeitenden stärker mit einzubeziehen, also nach innen gerichtet, wie auch nach außen gerichtet. Und entscheidend ist, wir haben 7 Wirkungsfelder erarbeitet und jedes der 7 Interimsvorstandsmitglieder, Interim deshalb, weil es den Vorstand, der satzungsgemäß verankert, noch nicht gibt, deshalb sagen wir bescheiden Interimsvorstand, aber jeder der 7 Mitglieder, das sind außer dem Vizepräsidenten und Präsidenten, sind es Vertretungen der Einrichtungen, Frau Göbel ist eine davon, übernimmt sozusagen die Betreuung eines dieser Tätigkeitsfelder. Das ist einerseits nach innen geblickt. Wie können wir die Mitarbeitenden eben stärker motivieren, Initiativen, dass sozusagen Kritik, Kreativität nicht, sag mal, bestraft wird, sondern genutzt wird, um die Stiftung weiterzuentwickeln. Natürlich auch die Organisation, stärker unternehmerisches Handeln, wirtschaftliches Denken einzubringen. Dann aber auch Bund-Länder, vor allem die Zusammenarbeit mit den Ländern. Wir haben bereits 2 Länderworkshops durchgeführt im März und im letzten Oktober, wo es darum geht, was sind die Erwartungen der Länder, was sind unsere Vorstellungen, um einfach die Stiftung als gesamtstaatliche Einrichtung in der ganzen Bundesrepublik stärker sichtbar zu machen. Da gibt es eine ganze Reihe an Ideen und die ersten werden auch bereits bald umgesetzt werden. Bis hin zu wissenschaftlichen Fachcommunities, Publikum, Gesellschaft, Teilhabe, Diversität, Inklusion, ganz, ganz wichtig. Und ein Thema, um das ich mich vor allem kümmere, die internationalen Partner, die Wirkung eben nach außen als größte deutsche Kultureinrichtung. Natürlich, bei jedem Prozess ist die Mitwirkung, die Teilhabe der Mitarbeitenden wichtig. Bei über 2000 Mitarbeitenden, wenn man die Drittmittelkräfte dazu rechnet, ist das nicht ganz trivial zu organisieren. Wir haben hier aber jetzt, nachdem wir diesen Stand, den ich ganz kurz erläutert habe, in der Strategieentwicklung erarbeitet haben, haben wir sozusagen jetzt Arbeitsgruppen eingesetzt, wo sich Mitarbeitende aus allen Berufsgruppen, aus allen Einrichtungen melden konnten, um jetzt für diese Wirkungsfelder ganz konkrete Maßnahmen aus ihrer Sicht heraus zu erarbeiten. Da sind wir Betreuer nur am Anfang dabei. Die arbeiten ganz selbstständig und Anfang Juni werden diese Ideen, werden sie uns vorstellen. Und da werden wir gemeinsam in einem iterativen Verfahren auswählen, welche wir jetzt in die Umsetzung bringen. Also nicht gleich 30 Maßnahmen, gute Vorsätze, sondern ein oder zwei oder drei, je Wirkungsfeld, aber die wirklich umsetzen. Und vor allem, sie müssen messbar sein. Das ist uns ganz, ganz wichtig überhaupt in der Zukunft. Wirtschaftlichkeit, die Messbarkeit von dem, was wir tun, ist ganz entscheidend. Und dieses Vorgehen wiederholt sich dann immer weiter, also ein iteratives Projekt, weil natürlich der Strategieprozess und das Entwickeln einer Strategie kein Prozess ist, der irgendwann mal endet, sondern es muss sich weiterentwickeln. Zweites zentrales großes Thema, die Neuorganisation der staatlichen Museen. Hier haben wir ein Zukunftsmodell entwickelt unter dem Vorstand mit einem Stab, der die Gesamtsteuerung der Stiftung übernimmt, dann die Museen und Institute. Sie sind verantwortlich für das Kerngeschäft und die strategische Steuerung eben der Museumsteams, und die fachmusealen und fachnahen Aufgaben sollen an die Häuser kommen. Natürlich kann nicht jedes Haus das gesamte Portfolio von Kommunikation bis hin zum Hausdienst haben. Das haben wir Museumsteams gebildet, die mehrere Häuser immer betreuen, die benachbart sind für Museumsinsel, Kulturforum Dahlem und Hamburger Bahnhof, also topografisch orientiert, unterschiedlich groß. Und ich glaube, da sind wir gerade dabei, die zusammenzustellen. Das ist richtig und wichtig, um wirklich die Aufgaben ganz nah an die Häuser zu bringen. Gewisse Shared Services werden dezentral innerhalb der staatlichen Museen angesiedelt oder eben dann bei der zentralen Serviceeinheit. Um Ihnen nur klarzumachen, dass dieser Prozess alles andere als einfach ist, das ist hier nur die Zeitschiene für die Reorganisation der Museen. Das könnte ich Ihnen für die Strategie, für Finanzen und Personal ebenfalls aufzeichnen. Wir sind, und das dank der Unterstützung durch Partner Deutschland, wirklich eng getaktet, Meilensteine definiert, immer die Stiftungsratssitzung im Juli, im Dezember vor Augen, dass wir bis dahin eben auch wirklich Vorzeigbares erarbeiten. Und in diesem Jahr 2024 wollen wir hier schon wesentliche Punkte eben zur Abschließung, zum Abschluss bringen. Entscheidendes haben die Einrichtungen ohnehin, nur die Museen bislang nicht. Jedes Haus und jedes Institut der Staatlichen Museen zu Berlin ist ein eigenes Budget zugewiesen worden. Da müssen natürlich die Prozesse entwickelt werden, müssen eigenständige Prozesse und Budgets ausgearbeitet werden, die Finanzprozesse müssen angepasst werden, ein Berichtswesen wird etabliert, was natürlich notwendig ist, um dann die entsprechende Verantwortung für diese Budgets auch zu übernehmen. Ich habe Ihnen hier nur mal zum Beispiel erläutert, wie wir das machen. Wir haben lang diskutiert mit der gesamten Direktorenschaft, Direktorinnenschaft der Museen und haben Kriterien ausgewählt, nach denen wir die beweglichen Budgets, also nicht das, was durch Betrieb der Liegenschaften und so weiter gebunden ist, sondern Gelder für Ausstellungen, für Restaurierungen, für Dienstreisen und so weiter, das beweglich ist, aufzuteilen. Nach den Kriterien Gesamtfläche, Programmfläche, Zahl der Besuchenden, Zahl der Mitarbeitenden. Danach haben wir Gruppen gebildet und Sie sehen die großen Museen, Neue Nationalgalerie, Hamburger Bahnhof 445.000, die kleineren Münzkabinett, Kupferstichkabinett 115.000. Es ist nie genug und vor allem diese Summen sind sehr überschaubar, das sind aber nach Haushaltsplan. Ja. Selbst der Hamburger Bahnhof könnte mit 445 vielleicht mal eine Ausstellung machen, höchstens, aber das ist sozusagen, das sind die Mittel, die im Haushaltsplan stehen. Natürlich müssen Mittel eingeworben werden, es gibt SB-Mittel und so weiter, durch die das dann aufgefüllt werden kann. Aber das ist mal das, was Sie verteilen können und so verteilt haben. Und es ist schon mal wichtig, dass jetzt die Leitenden der Museen und Institute selbstständig darüber entscheiden und eben auch die Verantwortung dafür übernehmen. Und als Letztes, die Aufgaben, die jetzt uns in diesem Jahr bevorstehen, noch einmal die Strategie des Verbundes SBK wirklich erfahrbar und messbar zu machen. Das ist für uns ganz, ganz wichtig, das auch in die Stiftung hinein zu verankern. Wir haben übrigens einen Stimmungsbarometer Anfang des Jahres durchgeführt, wo wir in die Mitarbeiterschaft Fragen gestellt haben, dass die konnten online diese Fragen beantworten. Immerhin fast 1000 Mitarbeiter, also fast die Hälfte der Belegschaft hat sich beteiligt. Und natürlich gibt es auch kritische Töne. Wir müssen noch genauer wissen, wo es hingeht und so weiter, die Kommunikation. Aber andererseits doch für uns erstaunlich motivierend, finde ich, eben, ja, es ist notwendig, dass die SPK sich reformiert. Wir sind auf dem richtigen Weg. Und natürlich am Ende muss auch jeder Einzelne möglichst soll auch spüren, dass die Veränderung eine Besserung eben bringen. Selbststeuerung, Autonomie, das sind ja die zwei Kernpunkte dieser Reform. Einerseits mehr Autonomie für die Einrichtungen und andererseits aber ein starker Verbund. Deshalb ist die Strategie, der Strategieprozess, die Vision SPK 2030 so wichtig. Also nicht mehr eine zentralistisch organisierte Einrichtung, sondern ein Verbund, ein starker Verbund von möglichst autonom agierenden Einrichtungen und Institutionen. Und nicht mehr die SPK der fünf mit staatlichen Museen, Staatsbibliothek, Geheimen Staatsarchiv, Iberoamerikanischen Institut und Staatsdienst für Musikforschung, sondern SPK der 25, wo neben den bereits bestehenden Einrichtungen eben jedes einzelne Museum auch eine eigene Einrichtung ist. Natürlich müssen wir den Interimsvorstand, die Arbeitsweise, die Steuerungsmodalitäten weiterentwickeln. Das wird ganz, ganz wichtig sein. Mit einer Geschäftsordnung bestehen natürlich Befürchtungen. Inwieweit mischt sich der Vorstand in die Belange der Institute und Einrichtungen ein? Das ist nicht der Fall. Es ist die Gesamtsteuerung. Natürlich, wenn es Konflikte gibt, ist die Eskalationsstufe in den Vorstand. Wir sind jetzt schon dabei, dass wir im Vorstand eben nicht nur im Interimsvorstand, nicht nur die Reform steuern, sondern auch Probleme, die auftauchen, eben gemeinsam diskutieren. Und ich muss sagen, das ist wirklich, ich kenne ja nun lange genug das alte System mit dem neuen, muss ich sagen, es ist eine ganz andere Gestaltungsmöglichkeit, die man hat, weil natürlich die Mitglieder nicht nur die Interessen ihrer Einrichtung vertreten, sondern plötzlich auch Verantwortung für die Gesamtinstitution haben. Also ich verspreche mir mit diesem Kollegialorgan wirklich einen enormen Push nach vorne. Organisationsmodell der staatlichen Museen, Sie haben diese Zeitleisten gesehen. Wir werden die ersten Verlagerungen, die erste Welle, wie wir es nennen, Mitte des Jahres vollziehen. Bis Ende des Jahres wollen wir damit durch sein. Das ist, wie gesagt, nicht trivial. Der ÖPR hat schon wieder Gesprächsbedarf angemeldet. Sie müssen da die ganzen Schritte eben auch vornehmen, wie es geht. Sie können Leute nicht einfach versetzen. Da müssen Interessensbekundungsverfahren oder Ausschreibungen. Wir wollen das möglichst schlank halten. Aber es ist, wie gesagt, nicht trivial und kann nicht einfach angeordnet werden. Dann die zentrale Serviceeinheit für uns zentral, wo die Dinge im Verwaltungsbereich, die nicht dezentralisiert sind, die nicht besser dezentral gemacht werden können, was vielleicht aufgrund der Ressourcen auch nicht möglich ist, wo das verantwortet wird, aber keine Hauptverwaltung, die über den Einrichtungen steht, am Präsidenten angesiedelt ist, immer im Namen des Präsidenten agiert, sondern eine Institution, die neben den Einrichtungen steht und wirklich mit dem Servicegedanken, das ist für uns ganz, ganz entscheidend, Service leitet, eine wirkliche Ermöglichungsstruktur, die die Einrichtung unterstützen soll bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Und nach hier wird Evaluation geben. Wir denken an Service-Level-Agreements und so weiter, sodass auch diese Aufgaben bewertet werden in ihrer Effektivität, was die Arbeit der einzelnen Einrichtungen betrifft. Und natürlich die Prozesse kontinuierlich anpassen, optimieren. Wir haben inzwischen ein E-Bewerbungssystem und so weiter. E-Rechnung, der ganze Bereich ist natürlich auch wichtig, um die Prozesse zu, vor allem wenn bestimmte Dinge dezentral verlagert sind, ist die digitale Verwaltung natürlich noch entscheidender und um sie auch zu beschleunigen und am Ende die Mitarbeitenden in den Strategieprozess einzubinden, ist für uns ganz, ganz wichtig. Wir haben neben den Arbeitsgruppen, die mit der Strategie verbunden sind, haben wir natürlich auch viele Informationsveranstaltungen und Workshops, wo immer wieder Themen auch erarbeitet werden. Bei Bildung und Vermittlung zum Beispiel haben die Verantwortlichen in dem Bereich Bildung und Vermittlung oder die Mitarbeitenden haben dort das neue Konzept erarbeitet, was bedeutet, eben die Mitarbeitenden Ausbildung und Vermittlung bereits direkt an die Häuser zu versetzen. Sie sind den Direktionen dort untergeordnet, zugeordnet, was wir ja im Sommer letzten Jahres schon gemacht haben. Also ich denke, es ist eine ganze Menge bereits passiert. Dieses Jahr wird wichtig, die Prozesse weitgehend zum Abschluss zu bringen. Natürlich wird im nächsten Jahr noch viel zu tun bleiben. Es muss auch immer weitergehen. Wir wollen nie uns zurücklehnen, sondern man wird natürlich die neuen Strukturen auch immer betrachten müssen, evaluieren müssen, wo bewähren sie sich, wo muss man nachjustieren und natürlich parallel dann auch der Prozess der Gesetzgebungsverfahren, das neue Stiftungsgesetz, Satzung und die Dinge, Finanzierungsabkommen, was für uns natürlich auch ganz, ganz wichtig ist. Aber noch einmal, dieses wirklich vertrauensvolle und enge Zusammenwirken mit BKM, wo wir uns regelmäßig austauschen, aber auch mit den Ländern, ist für uns ganz, ganz zentral. Dieses Backing, ich glaube, beide Bund wie auch Länder sind kontinuierlich informiert, was wir gerade so treiben. Und das ist wirklich vertrauensvoll und die Basis auch, um erfolgreich zu sein. Damit möchte ich es 2 Minuten vorher, aber ich habe mich so beeilt, vielleicht kriege ich es 2 Minuten später irgendwann dann bewenden lassen. Vielen Dank.
Genau, vielen Dank. Das schafft für alle anderen ein wenig Luft. Herzlichen Dank. Wir gehen zu den Vertretern der Bundesländer. Herr Staatsminister Robra, Sie haben das Wort.
Ja, schönen Dank, Frau Vorsitzende, meine Damen und Herren. Zwei Vorbemerkungen. Erstens, das derzeit bekannteste preußische Kulturerbe dürfte Kant sein, der mittlerweile als der größte deutsche Philosoph gilt. Und zweitens, ich komme aus einem Bundesland, das als ehemals preußische Provinz Sachsen auch eine eigene preußische Tradition hat. Magdeburg war seit 1685 Brandenburg preußisch. Zur Sache, der vielleicht noch mal zu den Grundlagen. Herr Görgen hat das seinerzeit ja provisorisch in Kraft gesetzte Bundesgesetz erwähnt. Das Thema war auch Gegenstand des Einigungsvertrages, Artikel 35 Einigungsvertrag. Ich will das gerne in Wortlaut vortragen. Die durch die Nachkriegsereignisse getrennten Teile der ehemals staatlichen preußischen Sammlung sind in Berlin wieder zusammenzuführen. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz übernimmt die vorläufige Trägerschaft. Auch für die künftige Regelung ist eine umfassende Trägerschaft für die ehemals staatlichen preußischen Sammlungen in Berlin zu finden. In diesem Geiste des Einigungsvertrages, der wohl allerletzte noch nicht eingelöste Auftrag aus dem Einigungsvertrag, begleite ich den Prozess von Anfang an. Und wir sind wirklich sehr weit gekommen, wie die Ausführungen insbesondere von Herrn Professor Fazinger gezeigt hat. Wir haben in der Reformkommission Eckpunkte verabschiedet, die sich der Stiftungsrat dann zu eigen gemacht hat. Diese wiederum tragen die Beschlüsse der Kulturministerkonferenz, sodass der Prozess, der jetzt in der Stiftung läuft, durch Gremienbeschlüsse vorgeprägt ist. Und ich freue mich sehr, dass dieser Geist auch von der Stiftung und den Einrichtung der Stiftung weitergetragen wird. Wenn man das von Anfang an begleitet, ist es wirklich beglückend, miterleben zu dürfen, mit welchem Engagement jetzt daran gearbeitet wird. Die Stiftung insgesamt und die Einrichtung durchaus auch im Geiste der Empfehlungen des Wissenschaftsrates effizienter aufzustellen und national wie vor allen Dingen international sichtbarer zu machen. Wir haben inzwischen in der Kulturministerkonferenz eine Arbeitsgruppe eingesetzt, die sich regelmäßig trifft und die Details auch des Gesetzes ausarbeitet, das ja erforderlich sein wird und dass das wirklich vom Wortlaut her schon provisorische Gesetze aus dem Jahr 1957 ablösen muss. Dabei geht es auch um die Verkleinerung des Stiftungsrates auf 9 Sitze. Wir wollen also auch unsererseits als Ländergemeinschaft auf 9 Sitze auf der Länderseite unseren Beitrag dazu leisten, dass das gelingen kann, auch indem wir die Gremien verkleinern. Da sind Berlin und Nordrhein-Westfalen gesetzt. Und dann bilden wir Ländergruppen, die sich in einem Turnus ablösen, sodass jedes Land dann auch wie bisher irgendwann mal die Chance hat, auf die Entwicklung der Stiftung Einfluss nehmen zu können. In Stimmen, das waren jetzt die Sitze, in Stimmen umgewandelt, wären das nach unserer Vorstellung 14 Stimmen für die Länder und für den Bund, sodass dann insgesamt und der Bund 26 Stimmen im Stiftungsrat erhalten soll, Verteilungsschlüssel. Wie gesagt, wir verhandeln auch natürlich über die Finanzierungsfragen, sind da aber noch nicht so sonderlich weit gekommen. Das kann auch kaum anders sein. Die Partner Deutschland und Aktori, die Berater, die den Prozess auch wirklich sehr konstruktiv begleitet haben, haben einen Handlungsbedarf von annähernd 60 Millionen ermittelt, wenn man die Stiftung mal so aufstellen möchte, dass sie im internationalen Vergleich, also auf dem Top-Niveau, konkurrenzfähig wäre. Die Stiftung selbst hat das runterbrechend einen Handlungsbedarf von rund 31 Millionen erkannt und definiert, um sie in die Lage zu versetzen, in den neuen Strukturen auch so handlungsfähig zu sein, wie wir uns das erhoffen und erwarten. Der Reformprozess als solcher hebt Synergien, macht keine Kosten, sodass ich der Überzeugung bin, und das teilen wir Länder, dass der Prozess in jedem Falle durchgeführt und auch zu Ende geführt werden muss, unbeschadet dessen, dass die letzten Kommastellen der Finanzierungsvereinbarung, die dann angepasst werden muss, noch nicht abschließend festliegen. Die Länder haben als Eröffnungsangebot sozusagen in den Raum gestellt, ihren Beitrag um jeweils 10 Prozentpunkte zu erhöhen. Das sind dann rund 3 Millionen Euro, die die Länder bieten würden. Aber dann bleibt natürlich immer noch ein beachtlicher Handlungsbedarf, über den dann zu verhandeln sein wird. Die Finanzministerkonferenz wird, wie immer, wenn Länder beteiligt sind, einzubeziehen sein. Die Ministerpräsidentenkonferenz wird noch einzubeziehen sein, weil die Finanzierungsstaatsverträge ja auch bisher auf dieser Ebene verhandelt und verabschiedet worden sind. Da liegen also noch einige Meilen vor uns. Wir wünschen uns natürlich vom Bund eine angemessene Unterstützung dieses Prozesses. Kollege Görgen hat das Seinige schon dazu gesagt. Auch das ist heute noch nicht abschließend festzulegen. Unser Plan ist, und das ist mit dem Bund grundsätzlich abgestimmt, tatsächlich bis Ende 2024 mit dem Gesetzentwurf soweit und dem Entwurf der Finanzierungsvereinbarung soweit zu sein, dass der Bund auf dieser Grundlage dann auch den Gesetzgebungsprozess einleiten kann. Es wird abermals ein Bundesgesetz werden müssen. Das beruht auf der von Herrn Görgen schon erwähnten Durchbrechung seinerzeit sachlich gebotenen Durchbrechung der Kulturhoheit der Länder, an der sich an dieser Stelle nichts geändert hat. Aber wir müssen natürlich, wir wissen alle, wenn der Gesetzgebungsprozess in den Gang kommt und auch der Deutsche Bundestag natürlich dann am Ende die Entscheidung über das Gesetz zu treffen hat, dass es sich empfiehlt, das dann wirklich mit der Fußnotengenauigkeit durchberaten zu haben. Das soll es jetzt von mir aus gewesen sein.
Vielen Dank. Das ist ja ein ganz schönes Päckchen, was wir da mitkriegen. Herr Bethke, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Abgeordnete. Vieles ist schon gesagt worden zum Reformprozess. Vielleicht kann man noch mal deutlich machen, dass durch das Gutachten des Wissenschaftsrats hier ein Reformprozess angestoßen worden ist, der aus meiner Sicht dringend notwendig war und eigentlich auch schon hätte früher eigentlich einsetzen müssen. Die Länder haben ja schon sehr viel früher damit begonnen, Kultureinrichtungen zu flexibilisieren, neue Strukturen einzuführen, mehr Eigenverantwortlichkeit, Budgethoheit und so weiter einzuführen. Das alles gab es bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz so nicht. Und ich habe mich eigentlich immer gefragt, wie das eigentlich funktionieren kann. Das ist nicht mehr zeitgemäß. Und insofern sind wir froh, dass das jetzt eingeleitet worden ist. Es ist richtig, dass die Länder sich von Anfang an sehr stark auch in diesen Reformprozess mit eingeklinkt haben. Es gab diese Reformkommission, der auch Hamburg angehörte. Aber es wurde auch im großen Länderkreis immer wieder sehr viel darüber diskutiert, wie man so eine Stiftung vielleicht auch effizienter, besser aufstellen kann. Und ich glaube, wir sind da auch zu guten Ergebnissen gekommen. Das hat Herr Professor Patzinger berichtet, auch über die entsprechenden Beschlüsse des Stiftungsrats. Und ich denke mal, wir sind auf einem guten Weg, denn eins ist klar, diese Stiftung hat ein unglaubliches Potenzial, das aber aus unserer Sicht eigentlich nicht wirklich gehoben wird. Dazu bedarf es, denke ich, dieser Strukturen und vieler anderer Elemente, um dann auch wirklich die Aufgaben so erfüllen zu können, wie das auch möglich wäre. Wir haben dann uns immer wieder darüber ausgetauscht, wie dieser ganze Reformprozess auch ablaufen kann. Es ist natürlich, es ist Herrn Patzinger sehr zu verdanken, dass er, obwohl die gesetzlichen Grundlagen ja noch nicht geschaffen sind, die werden ja zurzeit gerade erst erarbeitet, mit der Umsetzung schon begonnen hat, mit dem Kollegialorgan. Und ich habe den Eindruck, und das teilen auch meine Kollegen, dass dieser Reformprozess auch durchaus greift. Das war ganz eindrücklich auch zu erleben in der letzten Stiftungsratssitzung. Normalerweise ist es so, dass Herr Professor Patzinger die Belange der Stiftung alleine vorträgt. Und diesmal war es dann so, dass auch die Vorstandskollegen einbezogen worden sind. Und man hatte plötzlich den Eindruck, dass in dieser Stiftung ein Miteinander, ein stärkerer Austausch plötzlich möglich war, den wir jedenfalls als etwas Außenstehende so bisher nicht erlebt haben. Und was auch noch mal bestärkend war dafür, dass wir den Vorschlag der Wissenschaftskommission nicht umgesetzt haben, das Dach sozusagen zu entfernen und alles wieder einzeln dann zu stellen, sondern dass dieses Miteinander auch durchaus Synergieeffekte hat, die, glaube ich, jetzt auch überhaupt erst mal richtig zum Tragen kommen können. Trotzdem ist das, denke ich mal, nur ein Ansatz oder ein erster Schritt, der jetzt gegangen wird. Ich glaube, dass dieser Reformprozess sich durchziehen muss, denke ich, in alle Ebenen. Da muss weitergeführt werden. Wir stehen da am Anfang. Und das, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, und das kennt man aus allen Change-Management-Prozessen, dass es dafür auch irgendwie klare Rahmenbedingungen braucht. Und die sehe ich zumindest, was die Finanzierung anbelangt, zurzeit nicht. Es gibt keine gesicherte Finanzierungsperspektive für diese Stiftung. Und das birgt die Gefahr, meines Erachtens, dass dieser große Reformprozess dann auch in Stocken gerät und, denke ich, dann auch, das muss ja durchwachsen, auch durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass das dann auch zu Irritationen, zu Unsicherheiten führt, die das Ganze torpedieren. Und ich denke, wir, die wir ja auch diesen Reformprozess mit angestoßen haben, haben da auch eine Verantwortung, dass das auch gut gelingen kann. Hinsichtlich der Finanzierungsproblematik hat Herr Minister Ropra ja auch schon einiges gesagt. In der Tat haben sich die Kulturministerinnen und Minister in ihrer Kulturministerkonferenz darauf geeinigt, diese 10-prozentige Erhöhung jetzt vorzuschlagen. Das muss sicherlich noch abgestimmt werden. Aber das ist ein erster Schritt. Es war auch so, dass immer klar war, dass dieses Reformpaket natürlich auch Kosten nach sich zieht, die dann auch irgendwie gedeckt werden können. Das wird zurzeit irgendwie so ein bisschen aus Bordmitteln gemacht, was, glaube ich, auch keine gute Lösung ist. Ich denke, dass wir da weiterkommen müssen. Es ist auf der anderen Seite auch so, auch das ist, glaube ich, deutlich geworden in den Diskussionen der Länder, dass auf der einen Seite es auch noch mal ein deutliches Commitment gab, dass die Länder die Stiftung Preußischer Kulturbesitz als eine gesamtstaatliche Aufgabe ansehen und auch alle Länder dabei bleiben wollen, dass aber die finanziellen Probleme der Stiftung nicht alleine von den Ländern getragen werden können. Und wir waren ein bisschen enttäuscht, dass es eigentlich seitens des Bundes hier bisher noch keine Äußerung gab, wie sich das möglicherweise weiterentwickeln kann. Das ist sicher dann auch den weiteren Gesprächen geschuldet. Insgesamt, glaube ich, sind wir trotzdem auf einem guten Weg. Und da kann man auch der Stiftung nur danken, dass sie das so konstruktiv angenommen haben. Wir haben noch ein großes Paket vor uns. Das ist richtig. Das haben Sie auch noch mal gesagt, Frau Vorsitzende. Wir werden da auch jetzt versuchen, das jetzt schnell zum Abschluss zu bringen. Und über alles andere muss dann noch, glaube ich, an anderer Stelle gesprochen werden. Vielen Dank.
Vielen Dank. Wobei die Länder, glaube ich, auch noch etwas weiter denken sollten. Allein das Finanzierungsproblem über den Kulturausschuss in den Finanzausschuss des Bundes zu schieben, das sage ich als jemand, der 27 Jahre im Land selber Politik gemacht hat, wird auch nicht reichen. Nicht in den heutigen Zeiten. Okay, wir gehen in die Gesprächsrunde, in die Fraktionsrunde. Es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Wittmann-Mautz, bitte.
Ja, Frau Vorsitzende, meine Frau Professor Göbel, meine Herren, herzlichen Dank für die Berichte. Es ist ja ein umfassender Prozess und damit ist vieles im Fluss. Und doch startet jeder Prozess auf einer Grundlage. Und das sind meistens nicht nur die vorhandenen Strukturen, sondern auch die vorhandenen Ressourcen. Und deshalb will ich in der ersten Runde zunächst einmal mit dem Thema Haushaltslage der SPK beginnen. Mich würde interessieren, Professor Partzinger, wie hoch denn sozusagen das tatsächliche Defizit, das Sie derzeit haben, und zwar nicht nur im laufenden Betrieb, sondern auch gemessen an den Positionen, die im Bereich Investitionen und Unterhalt vorhanden sind, wie hoch Sie das ausmachen und welche Folgen Sie dafür für sozusagen den Reformprozess an sich daraus ableiten und was unabhängig vom Reformprozess in diesem Bereich sozusagen fehlt. Vielleicht könnten Sie uns auch etwas näher schildern, wie sich derzeit die finanzielle Situation auf die einzelnen Häuser der SBM auswirkt, insbesondere bezogen auf die Folgen der Haushaltssperre und in welchem Umfang laufende Maßnahmen, Veranstaltungen Veranstaltungen, Ausstellungen oder auch zusätzliche Personalkosten dadurch nicht mehr abzudecken sind. Der zweite Komplex meiner Fragen bezieht sich auf die neue Interimskonstellation und Struktur des Vorstandes. Sie haben jetzt uns geschildert die Vision. Sie haben dargelegt, wie die verschiedenen Aufgabenfelder auf die Vorstandsmitglieder verteilt sind. Mich würde interessieren, ob Sie vorsehen, in der künftigen Struktur eine Rotation der Aufgabenfelder für die Vorstandsmitglieder vorzunehmen oder wie Sie absichern wollen, dass die dafür jeweils notwendige Kompetenz der Vorstandsmitglieder für die Aufgabenbereiche gewährleistet ist. Vielleicht können Sie uns eine Aussage dazu machen, wie groß der Stab, der ja jetzt unterhalb des Vorstandes oder mit ihm zusammen vorgesehen ist, wie sich der wiederum darstellt, auch im Verhältnis zu den neuen Serviceeinheiten und den Museumsteams. Und dann würde ich gerne wissen wollen, inwieweit, Sie werden ja begleitet von Partner Deutschland, ein laufender Prozess beinhaltet dann ja auch entsprechende Beratungen. Gibt es dort schon Empfehlungen, wie nachgesteuert werden soll? Und wenn ja, wo haben Sie schon nachgesteuert und wo wird Ihnen empfohlen nachzusteuern? Letzter Punkt, zwei Stiftungsratssitzungen pro Jahr. Sind die ausreichend in diesem komplexen Reformprozess jetzt in der Umstrukturierung? Vielen Dank.
Vielen Dank. Für die SPD, Herr Lind, bitte.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Als erstes kann man ja auch mal, denke ich, würdigen und muss man auch würdigen, denn ich erinnere mich noch einigermaßen präzise, wie wir hier auch saßen, in angespannter Atmosphäre und Ergebnisse des Wissenschaftsrates uns angehört haben und vieles war unklar. Insofern dürfen Sie jetzt lächeln, Herr Professor Patzinger, ist es sozusagen, war das ja nicht so absehbar und jetzt so am laufenden Herzen einen Prozess jetzt zu starten, der hochkomplex ist. Ich würde sagen, sozusagen ist ja organisationssoziologisch sprengt er schon meine Kognitionsfähigkeiten teilweise und verbindet ja einerseits, wenn ich das so dialektisch sehe, Sozialdemokraten lieben ja Dialektik, mehr Autonomie und sozusagen Dezentralisierung, aber andererseits wiederum Interdisziplinarität und mehr Verbund, also sozusagen zwei vermeintlich widersprüchliche Dinge in einem, dafür Anerkennung. Ich sage auch ausdrücklich, scheint mir wichtig zu sein, weil uns ja allen bewusst ist, dass sozusagen dieser Tanker auch ein herausragendes Kennzeichen der Bundeskulturpolitik, aber überhaupt der Kulturpolitik. Also die Länder können ja auch dankbar sein, dass es das gibt, Klammer auf, Klammer zu. Wichtig ist, dass das aber auch lebt von seinen Mitarbeitenden. Und ich deute das auch mal aus Ihrer Darstellung, dass Ihnen das ganz wichtig ist. Als Zeuge des Jahresempfangs kann ich das auch bestätigen. Man kam fast gar nicht mehr mit, aufgrund der Unterschiedlichkeit und Vielfalt der einzelnen Bereiche, die sichtbar wurden. Auch dafür nochmal ein klares Dankeschön, dass das auf den Weg gebracht wurde und in einem Zusammenspiel letztlich der Beteiligten auch wir jetzt diese fundamentale Veränderung sehen und wir sehen, sage ich auch aus Erfahrung bei manchen anderen Einrichtungen, dass das nicht selbstverständlich ist. Letzte Bemerkung von meinen Fragen. Es kam ja auch der Hinweis von Seiten der Länder, sozusagen, dass man wartet, dass der Bund so langsam es sich nicht tut. Manchmal sehen wir das auch umgekehrt von Bundesseite. Geschult aus innenpolitischen, migrationspolitischen Perspektiven wünschen wir uns manchmal auch, dass die Länder schneller sind und sich mehr bewegen. Also ich glaube, es ist immer miteinander und nicht ein Entweder-Oder. Zu meinen Fragen. Erstens an Herrn Professor Patzinger. Könnten Sie noch mal wichten, wie die im Bereich Finanzierung, wie ist sozusagen der Reform mehr Bedarf? Wie verhält sich dazu mit sozusagen neuen Kostenfaktoren, in Anführungszeichen durch Energiekosten, Aufsichtspersonal etc.? Wie sieht es aus mit Tarifsteigerung und sonstigen Kostensteigerungen, um da mal ein Verhältnis, ein Gefühl für das Verhältnis zu bekommen. Zweiter Punkt an Herrn Bethke. Was wäre aus Ihrer Sicht sozusagen die größte Dringlichkeit aus Hamburger Länderperspektive in dem kommenden Prozess, strukturell, gegebenenfalls finanziell? Und letzter Punkt nochmal ans Team der SPK. Besorgte Bürger hätte ich fast gesagt, aber das ist falsch. Aber besorgte Kulturinteressierte formulieren gewisse Sorgen um das ja sehr erfolgreiche und auch international angesehene Haus Bastian. Können Sie einem die Sorgen nehmen? Wie ist es mit den Perspektiven dieser herausragenden Einrichtung für kulturelle Bildung?
Vielen Dank. Für die AfD, Herr Frömming, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Erstmal freuen wir uns auch, dass die ursprünglich ja diskutierte Zerschlagung der Stiftung vom Tisch ist. Wir würden uns ebenso auch wünschen, dass die Diskussion über die Umbenennung der Stiftung, also vielmehr oder konkreter gesagt Tilgung des Namens Preußens, auch verstummen möge. Denn Preußen steht ja nicht nur für Militär, sondern bekanntlich auch für Kunst, Kultur, Aufklärung und eben Kant. Unsere Kulturstaatsministerin BKM Roth hat sich ja geäußert, dass sie durchaus auf Augenhöhe spielen möchte mit den großen Häusern in Washington, New York oder Paris. Wenn man sich aber mal das Budget dieser Häuser vor Augen hält, dann wird da ja durchaus die Milliardenmarke gerissen. Deshalb würde ich gerne noch mal auf das Thema Finanzen zu sprechen kommen. Wie soll das denn gelingen, wenn man tatsächlich in dieser Liga spielen will? Wie sollen Strukturreformen gelingen, wenn man nicht tatsächlich bereit ist, mehr Geld in die Hand zu nehmen? Derzeit haben wir ja eine geteilte Finanzierung, wobei 85% der Bund trägt. Und seit 2023 tragen wir, also der Bund, die Baukosten sogar alleine. Das Land Berlin bestreitet 8% der Kosten. Und die übrigen Länder teilen sich die restlichen 7% der Kosten. Das ist also pro Bundesland nicht mal ein halber Prozentpunkt. Vor dem Hintergrund wäre dann auch noch mal die Frage nachher vielleicht an die Ländervertreter, ob sie nicht hier sich doch eine höhere Beteiligung vorstellen könnten, da sie ja, wie Sie eben ausführten, auch mehr Einfluss nehmen möchten auf die Stiftung. Ich finde, das sollte dann aber auf der anderen Seite auch bedeuten, dass man bereit ist, sich an der Beteiligung stärker zu beteiligen, der finanziellen Seite, zumal ja Kultur auch grundgesetzlich vor allen Dingen Ländersache ist. An den Präsidenten würde ich gerne, an Herrn Patzinger würde ich gerne noch die Frage stellen, welche Dimensionen er denn sieht. Also Sie haben ja auch angemahnt, dass die Finanzmittel erhöht werden müssen. An welche Dimensionen haben Sie da gedacht? Und für was genau müsste dieses Geld eingesetzt werden? Und schließlich die zweite Frage, die ich gerne auch an Sie richten möchte. Der Stiftungsrat hat jetzt offenbar eine neue Zusammensetzung. Er soll aus 7 Mitgliedern bestehen. Für die Museen sind hier allerdings nur 2 Vertreter vorgesehen. Wie passt es zusammen mit der angestrebten Zusammenarbeit auf Augenhöhe? Wie ist es dazu gekommen, dass die Museen hier nur mit 2 Vertretern im Stiftungsrat sind? Und hätten es nicht vielleicht auch mehr sein können oder mehr sein müssen? Dankeschön.
Vielen Dank für die FDP, Frau Glukowski-Merten.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielen Dank an die Gäste für ihre Berichte und die Fokussierung auf die Reformen, die angegangen werden und die ja auch, da zitiere ich Herrn Patzinger, die Umwandlung vom Tanker zur Flotte mit wendigeren Booten in Gang gesetzt haben. Für mich als geborene Brandenburgerin und als bekennende Preußin in dem Sinne, wo auch die Museen in Potsdam und Berlin eigentlich auch richtungsweisend waren für das, was mich dann hingetrieben hat in meinem Leben, bin ich sehr dankbar, dass es eben die Stiftung Preußischer Kulturbesitz gibt und jetzt auch dort Reformen angegangen werden, um die auch zukunftsfest und zukunftsstark eben zu machen. Das, was Sie auch vorhin in der Präsentation gesagt haben, Sie verbinden Menschen, Zeiten, Räume und genau das in den Fokus zu setzen, finde ich sehr gut. Und deswegen auch, bin ich auch sehr dankbar, sind wir auch als Freie Demokraten sehr dankbar, dass Sie schon aufgezeigt haben, wo die Richtung hingehen soll. Kultur vermitteln, Kultur erforschen, Kultur leben sollte der Fokus sein heutzutage, denn Kultur bringt Potenziale auch für die Demokratie zu schützen, zu zeigen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin. Genau das ist auch die Aufgabe der Museen und der Kultureinrichtungen heutzutage. Und wir sehen auch, dass viele dem nachkommen, sich Museen anzuschauen, dort auch interessiert hineinzugehen. Und deswegen finde ich es wunderbar, dass eben dort auch jetzt gerade aus den Berichten zu erkennen war, dass viele doch die großen Fortschritte, die jetzt auch im Prozess gemacht wurden, schon sichtbar sind. Ich habe noch mal eine Nachfrage zu dem, was gesagt wurde, auch wegen der Bund-Länder-Vertretung, weil es wurde jetzt mehrfach betont, dass es ja eine gesamtstaatliche Aufgabe ist, das heißt auch eine Bund-Länder-Aufgabe auf Augenhöhe miteinander und eben auch, wo die Länder auch in der Pflicht sind, dem nachzukommen. Jetzt wurde gesagt, dass der dass der Schlüssel neu verteilt wird, dass das Gremium verringert werden soll von den Plätzen der Länder auf 9 Plätze und dass es da ein rotierendes System gibt. Und das stellt sich dann schon die Frage, wie man dann diese Verpflichtung der Länder, eben sich da auch stärker mit einzubringen oder die Verantwortung nachzukommen, dann auch wirklich dort sichtbar ist. Deswegen meine Rückfrage an die Ländervertreter beide, ob sie glauben, dass das Zielführende ist, wenn man eben auf der einen Seite den Stiftungsrat von Länderseite reduziert und dann eben aber auch vielleicht andere Länder aus der Verpflichtung nimmt. Der Kultursenator Berlins hat ja schon auch gesagt, dass er sich das so nicht richtig vorstellen kann. Vielleicht können Sie da noch mal in der ersten Runde Bezug drauf nehmen. Vielen Dank.
Vielen Dank für die Gruppe Die Linke. Herr Korte, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Kollegen der AfD. Also Sie denken bei Preußen allen Ernstes an die Aufklärung. Also ich denke da ja eher an den Stechschritt. Aber in so verschiedenen Welten kann man ja dann auch leben. Ich möchte an Frau Professor Dr. Göbel eine Frage stellen. Und zwar bei der SPK ist das gar keine Wertung jetzt. Manchmal hat man so ein bisschen, wird so gesagt, dass das ein wenig altbacken wirkt, also ohne gar keine Wertung, aber das ist so ein bisschen das Image. Das kann man finden, wie man will, aber darüber gibt es ja auch Debatten, was kann man damit machen, um den ganzen Laden auf die Höhe der Zeit sozusagen zu bringen. Und deswegen ganz konkret meine Frage, wie stellen Sie sich das konkret vor? Also das kann man ja über Gremien machen, also über einen Beirat, der aus Zivilgesellschaft zusammengesetzt ist, Beratungen, also bestimmte neue Angebote machen und vor allem natürlich dann auch an der Basis der Mitarbeiterinnen in den vielen Häusern, die ja jeden Tag eine 1A-Arbeit machen und ja auch mitbekommen, was könnte Höhe der Zeit sein? Weil das sagt man so schön, da nicken immer alle. Wie könnte das konkret aussehen? Haben Sie da vielleicht ein paar Ideen, die Sie uns mitteilen können? Danke.
Vielen Dank. Für Bündnis 90 Die Grünen, Herr Krohn, bitte.
Ja, vielen Dank, Frau Vorsitzende, Frau Professor Göbel, meine Herren. Ich freue mich auch herzlichen Dank für die Einführungen und für die Darstellung, wie weit wir im Reformprozess sind. Ich denke mal, es ist schon noch mal angebracht, an den Zeitpunkt zu erinnern, als wir hier saßen mit dem Münkler-Gutachten und die Zerschlagung im Raum stand. Und wir heute natürlich also aus unserer Sicht das sehr positiv sehen, dass wir dieser Zerschlagung einer der weltgrößten Kultureinrichtungen, dass sich das nicht durchgesetzt hat und dass man erkannt hat, dass das Gebot der Stunde ein anderes ist, nämlich die interdisziplinäre Arbeit zwischen Museen, Archiven, Lehre und Forschung und die Vernetzung, dass darin die Zukunft liegt. Ich möchte darauf hinweisen, dass mich natürlich der Name Stiftung Preußischer Kulturbesitz, das war damals als Beaumont aufgenommen, also ich würde das nicht für alle Zeit wegschieben, weil ich glaube auch, dass das, was die Welt mag, ist nicht die SPK bei aller Bescheidenheit, sondern die Weltmarken sind die einzelnen Häuser. Und Sie haben das ja auch betont, Herr Professor Patzinger, dass es um die Museen geht, um die Häuser und wie wir die am besten und gut aufstellen können. Meine Fragen zuerst mal die Akzeptanz für die Reformpläne bei den fast 2000 MitarbeiterInnen. Sie haben Stimmungsbarometer angesprochen. Herr Patzinger, da würde mich aber trotzdem interessieren, ob die strukturellen Veränderungen einvernehmlich, Sie haben es auch schon angedeutet, und sozial verträglich umgesetzt werden. Vieles, was sich auf dem Zettel stand, ist schon gefragt worden. Deshalb nur noch eine weitere Frage. Es gab ja am Anfang eine Überlegung, oder es gab Überlegungen, dass Humboldt-Forum Teil der SPK werden soll. Wie gestaltet sich aktuell die Zusammenarbeit zwischen SPK und Humboldt-Forum? Und welche Überlegungen gibt es möglicherweise für die Zukunft? Und natürlich werden Sie es mir nachsehen, wenn ich schon noch mal darauf hinweisen möchte und muss, wer die deutsche Geschichte kennt, der weiß, dass das Thema Preußen, das bezieht sich auf preußisches Herrscherhaus. Und das preußische Herrscherhaus stammt heute einfach sehr deutlich und auch heute noch wirkt es nach für deutsche Kolonialverbrechen und letztendlich auch für Antisemitismus und deshalb ist es schwer mit anzusehen, wie sich aktuell mitten in Berlin dieses in letzter Konsequenz antisemitische Spruchband um die Kuppel des des Humboldt-Forums, des Gebäudes halten kann und gleichzeitig noch neue Sachen dazukommen, das treibt mich wirklich um. Vielen Dank.
Stopp, es geht in die Antwortrunde. Sie stehlen ansonsten denjenigen, die Ihnen die Antworten geben sollen, die Zeit. Ich würde in der gleichen Reihenfolge um die Antworten bitten. Es beginnt Herr Gürgen.
Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Vielleicht auch noch mal eine Ausführung zum föderalen Mehrwert, mit der ich auch begonnen hatte. Es ist ja an der einen oder anderen Stelle jetzt auch noch mal gesagt worden, der Bund trägt die Hauptlast der Finanzierung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Wir sind den Ländern sehr dankbar, dass sie bereit sind, ihren Anteil zu erhöhen. Wir wollen aber auch nicht unterschätzen, auch nicht überschätzen, wie viel das im Gesamtbudget der Stiftung Preußischer Kulturbesitz ausmacht. Und nein, das wird damit allein wird es nicht getan sein. Und wir sind uns unserer Verantwortung da auch bewusst. Und ich glaube, wir haben auch gezeigt in den letzten Jahren, dass wir sowohl in den Haushaltsansätzen als auch im Vollzug des schwierigen Haushaltes 2024, bei dem Zahlen im Raum herumschwirrten von 30 oder 40 Millionen, mittlerweile, und das sage ich im Vorgriff auf die nächste Sitzung, die ich mit dem Interimsvorstand diesen Freitag haben werde, mittlerweile bei einer sehr vernünftigen Größenordnung angelangt sind, die ich mir auch zutraue, dass wir die zusammen noch lösen. Da geht es nämlich jetzt noch ungefähr um 5 oder 6 Millionen. Und ich rate auch dazu, dass wir da ein bisschen auch in dem Spiel der großen Zahlen abrüsten und uns an die Arbeit machen. Zweite Bemerkung zum Haushalt, weil es hier auch gefallen ist, die Vergleichbarkeit mit dem Louvre. Der Louvre hat 10 Millionen Einwohner. Ach, Entschuldigung, 10 Millionen Besucher pro Jahr.
Jede Nacht.
Der hat 10 Millionen Besucher. Von 10 Millionen Besucher erlöst der Louvre ungefähr im Jahr 100 Millionen an Eintritten. Die Vermietung des Louvre bringt im Jahr ungefähr 15 Millionen Euro. Weitere knapp 10 Millionen Euro, gut 10 Millionen Euro, erlöst der Louvre durch seine internationale Arbeit. Und noch einmal 15 Millionen durch Mäzenatentum. Das heißt, und das wissen wir, und da an dieser Arbeit machen wir uns auch mit der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, bei der Diversifizierung der Einnahmen ist auch noch eine gute Arbeit zu leisten. Und das gilt nicht nur für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sondern es gilt für viele Museen in unserem Land. Und ich hatte auch versucht, das eingangs zu sagen. Wir wollen da auch hingehen, aber es wird nicht alles über öffentliche Gelder zu erledigen sein, sondern das ist auch ein Thema der Modernisierung. Drittens und abschließend zu den Haushaltsfragen. Ja, es geht auch um Mehrbedarfe und wir sind uns dessen bewusst. Und es ist auch, wenn wir die Bauvorhaben der Stiftung Preußischer Kulturbesitz anschauen, das ist auch eine Generationenaufgabe. Und wir werden erstens mit Erhöhung der öffentlichen Mittel, zweitens mit einer Diversifizierung der Einnahmen und drittens auch mit dem Versuch, Synergien zu schaffen, werden wir auch 25, 26 da zu einer Lösung kommen. Und ich freue mich darauf, wenn dann die Länder auch noch mal überlegen wollen, ob sie nicht noch mehr beitragen wollen, um dieses gesamtstaatliche Kulturerbe und die Rolle der Museen in Deutschland zu stärken.
Herr Patzinger und Team.
Ja, genau. Wir waren ja so verblieben, dass meine KollegInnen dann auch das Wort ergreifen. Die Haushaltsfragen wird Herr Dümter machen, zum Vorstand wird Frau Göbel sich äußern und ich werde kurz was zum Humboldt-Forum dann noch sagen.
Ja, vielleicht zu den Haushaltsfragen und zu den Finanzen. Herr Gürgen hat das schon gesagt. Wir sind gestartet. Also vielleicht erstmal nochmal die Haushaltsdimension insgesamt. Die Stiftung hat einen Jahreshaushalt von 400 Millionen Euro. 106 Millionen davon sind der Bauhaushalt. Der Rest sind konsumtive Maßnahmen. Wir haben eine Kostendeckung, weil das hier angesprochen wurde, durch Einnahmen, sei es Sponsoring, sei es aber auch vor allen Dingen Ticketeinnahmen von 30 Millionen im Jahr. Durch die Tickets erlösen wir im Jahr ungefähr 20 Millionen. Auch das wollen wir steigern. Teilweise verlangt das natürlich aber auch zusätzliche Investitionen. Weil gefragt wurde auch zu den Defiziten. Wir haben wie viele andere Kultureinrichtungen Besonderheit gehabt, jetzt in den letzten 2 Jahren durch die enormen Preissteigerungen im Bereich Sicherheit, Energie. Im Bereich Sicherheit haben wir zusätzliche Jahreskosten von 13,9 Millionen gehabt. Für die Energie 8,7 Millionen, im IT-Bereich nochmal 3,6 Millionen. Und durch die Schließung, das ist ein Sondertatbestand des Pergamonmuseums Südflügel, entgangene Einnahmen von ca. 5 Millionen im Jahr. Der Bund hat dankenswerterweise trotz der schwierigen Haushaltslage eine Zuschusserhöhung von 4,9 Millionen für 24 bereitgestellt. Das Land Berlin die Kofinanzierung und mit verschiedenen Maßnahmen, die wir gemeinsam verabredet haben mit BKM, wir sind am engen Austausch jeden Monat praktisch, das Defizit runtergedrückt, auch durch Verwendung von Rücklagen für Themen, aber auch durch Frage von Eintrittspreiserhöhung, weitere Einsparmaßnahmen auf einen einstelligen Millionenbetrag und sind da zuversichtlich und hoffen, dass wir das auch noch schließen. Wichtig ist es aber, und das möchte ich auch noch mal betonen für die Stiftung, dass wir die Sockelerhöhung auf die Energiepreise und die gestiegenen Sicherheitskosten wirklich irgendwann in 25 oder spätestens abgedeckt bekommen, weil wir dann wirklich auch an unsere Grenze kommen. Wir versuchen auch weiterhin natürlich, wie das genannt wurde, auch von BKM, unsere Eintrittseinnahmen, aber auch andere Einnahmen durch Sponsoring zu erhöhen. Der Hamburger Bahnhof geht da mit leuchtendem Beispiel voran, mit jährlichen zusätzlichen Einnahmen von 2 Millionen. Das ist eine ganze Menge. Allein der Hamburger Bahnhof und nicht durch die Institutionen, die man gewöhnlich kennt, wie Kulturstiftung des Bundes oder KSL, sondern auch wirklich private Gelder. Und da geht die Richtung hin. Und das, was wir hier auch vorgestellt haben, die Budgets der einzelnen Häuser, mit Kennzahlen unterlegt, dient eben auch dazu, Gestaltungsfreiheit zu schaffen, auf der anderen Seite aber auch die Eigenverantwortung der Häuser zu stärken, nämlich stärker in so eine Kostendeckung auch zu denken. Es bleibt klar, die SBK ist eine hauptsächlich staatlich finanzierte Einrichtung. Es wurde noch gefragt, wie macht sich das mit der Reform bemerkbar? Es wurde schon mitgeteilt, 60 Millionen wurde damals berechnet von PD, sind die Mehrkosten nicht reformbedingt, sondern einfach, um auf ein Niveau zu kommen mit anderen großen internationalen Playern. Wir haben das nochmal runtergerechnet auf 31 Millionen, um die strukturellen Defizite zu decken. Das sind vor allen Dingen Funktionen im Bereich der Bildung und Vermittlung, im Bereich der Kommunikation, Marketing, aber auch im Bereich Bau und Technik und IT, sowohl was das Personelle als auch das Inhaltliche angeht. Vielleicht noch mal ein Beispiel, wie macht sich das bemerkbar bei den Museen? Die 21 Museen und Institute haben ein Jahresetat für die Ausstellung im Haushaltsplan von 1,5 Millionen Euro, die fest eingeplant sind. Das ist natürlich denkbar wenig. Das wird immer refinanziert aus Einnahmen aus dem vergangenen Jahr, immer noch 5 Millionen dazu. Aber das reicht bei Weitem nicht aus, um das Ausstellungsprogramm zu finanzieren. Wir haben jetzt im Zuge dieser Finanzbedarfe auch die Budgets etwas runterkürzen müssen auf 40%, die gerade bewirtschaftet werden können, um sozusagen das Defizit noch zu decken. Wir werden alle Ausstellungen, die wir verpflichtend uns vorgenommen haben, anbieten können in diesem Jahr. Das ist uns ganz wichtig, aber wir geraten dann enorm an die Grenzen. Noch ein Punkt, es gab auch weitere Liegenschaften natürlich. Wir haben nächstes Jahr das Depot in Friedrichshagen, für das noch kein Personal zur Verfügung steht. Wir kennen die Rahmenbedingungen des Haushalts des Bundes, wo keinerlei zusätzliches Personal vorgesehen ist. Das bereitet uns große Sorge, weil wir nicht wissen, wie wir das Depot Friedrichshagen dann betreiben können. Noch eine Anmerkung zu Haus Bastian. In der Tat 2019 als Schenkung von Heiner Bastian übernommen mit der Zweckbindung ein Haus für kulturelle Bildung, das leuchten soll und auch bundesweit eine ganz wichtige Funktion hat. Die Auflage damals im Stiftungsrat war, dass dadurch keine zusätzlichen Kosten für den Steuerzahler entstehen. Das Haus wird seitdem mit Drittmitteln finanziert, auch mit Drittmitteln durch BKM dankenswerterweise. Wir führen dort wöchentlich mit Zähne rum, versuchen auch Privatfinanzierung zu bekommen. Etwa die Sparkasse hat jetzt einen Museumsclub für ukrainische geflüchtete Kinder und Jugendliche von 40.000 für die nächsten 12 Monate finanziert. Aber auch da ist natürlich, es ist nur befristetes Personal dort und auch nur drittmittelfinanzierte Sachausgaben bisher sichergestellt. Ja, das vielleicht soweit zu den Finanzen.
Ich verbinde beide Fragen, also einmal den Kommentar, wie bekommt man die altbackenen Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu einem Schnellboot, zu einem Flottenverbund, der dynamisch ist. Wieso braucht es dafür einen kollegialen Vorstand? Und ich fange noch mal ganz grundlegend an. Ich vertrete ja eine Einrichtung, Iberoamerikanisches Institut, die genuin international ausgerichtet ist, komme gerade aus Brasilien und da kann man aus Lateinamerika auf die Stiftung gucken, sehr deutlich sehen, dass wir systemrelevant sind, systemrelevant für die Demokratie. Wieso? Es geht nicht nur um Größe, es geht um Vielfalt. Es geht um die Schnittstelle Kultur und Wissenschaft. Es geht um die Schnittstelle Bund-Länder. Es geht um das Relais innen und außen. Und das ist ein unheimlich symbolisches Kapital. Und in der Reform geht es letztendlich darum, dieses Kapital stärker zum Fliegen zu bringen, auch im Sinne der Steuerzahler, die das ja finanzieren. Es wurde sehr deutlich schon bei den Fragen und den Kommentaren, dass jede der Einrichtungen des Verbundes Stiftung Preußischer Kulturbesitz eine Gestaltungsautonomie hat, die wir für die staatlichen Museen zu Berlin jetzt herstellen. Das Iberoamerikanische Institut hat dies schon immer gehabt. Also jede der Einrichtungen hat ein Netzwerk, hat ein Profil, ist sichtbar. Was fehlt, ist die Vernetzung des Ganzen, der Mehrwert des Ganzen. Wenn das erreicht ist, kann man nämlich etwas schaffen, was sehr wichtig ist, um den Verbund auch durchlässig zu machen in gesellschaftlicher und vielfältiger Hinsicht, nämlich einen Erfahrungsraum schaffen, wo aus den einzelnen Erfahrungen, Expertisen, Kenntnissen der Bestandteile der Gesamtverbund, der Mehrwert auch noch besser genutzt werden kann. Und das bringt dann insgesamt mehr Mehrwert für die Gesellschaft. Wir haben da sehr ganz unterschiedliche Vorstellungen, wie man das machen kann, die schon konkret sind in einzelnen Einrichtungen mit Bürgerräten und so weiter. Aber wir wollen das auch für den Gesamtverbund herstellen. Und da spielt dieser kollegiale Vorstand eine ganz wichtige Rolle. Und wir haben uns ganz unterschiedliche Vorstandmodelle auch angeschaut und sind zu dem Schluss gekommen, dass das, wie wir das jetzt organisiert haben, am besten funktioniert für Größe und Vielfalt. Es ist ein Vorstand aus 7 Personen. Präsident, weil es ja noch weiterhin eine Rechtseinheit bleibt, die Leitung der zentralen Serviceeinheit dann in Zukunft, der Generaldirektor, Direktorin der Staatsbibliothek, dann 3 Vertretungen aus den staatlichen Museen zu Berlin, die auf die Standorte bezogen sind, was auch Sinn macht, also Museumsinsel, Dahlem und natürlich auch Kulturforum. Und dann, und das ist meine Rolle, eine gewählte Vertretung aus den 3 Einrichtungen, Geheimes Staatsarchiv, Staatliches Institut für Musikforschung und Iberoamerikanisches Institut, die ungefähr die gleiche Größe haben und auch einen wichtigen Beitrag für den Gesamtverbund leiten. Als jemand, der schon auch etwas länger bei der Stiftung ist, würde ich sagen, dass das sehr gut funktioniert, weil natürlich diese Perspektiven, diese unterschiedlichen Perspektiven jetzt in einem strategischen Entscheidungsorgan zusammengebracht werden. Und wir dadurch eben auch besser als bislang die Vielfalt dieses Verbundes nutzen können. Natürlich agiert der Interimsvorstand nicht entkoppelt, sondern es gibt eine ganze Reihe von Foren, die ich jetzt alle nicht aufzählen will und kann, und Gremien, wo wir rückkoppeln, aber auch Inputs aus diesem Gremium wiederum in den Interimsvorstand holen. Und wir haben auch schon uns relativ genau, und das wird sicher noch weiter im Sinne einer Geschäftsordnung, wie es Hermann Patzinger gesagt hat, darüber auseinandergesetzt, wie wird entschieden, wer setzt die Agenda und welche Rolle genau hat dieser Vorstand in Zukunft, weil, wie sehr deutlich gesagt wurde, er nicht in die Autonomie, die Gestaltungsautonomie der Einrichtungen hineinreden soll. Das würde dies schwächen, sondern vielmehr den Mehrwert des Zusammenschluss dieser Einrichtung als Gesamtverbund stärken soll. Und da sind natürlich Themen mit verbunden wie Bildungspolitik, Außenwissenschaftspolitik, also die gesamtstaatliche Aufgaben sind.
Und ich ergänze noch kurz vor allem die Fragen von Herrn Grundl am Ende. Die Akzeptanz der Mitarbeiter, ich vergaß, vielleicht haben Sie es gesehen auf den Charts, war auch der Veränderungsmanagement. Da werden wir auch betreut von PD, ist eins das 5. Tätigkeitsfeld, wirklich eben zu sehen, was muss man immer wieder tun, welche Formate kann man anbieten, um möglichst viele Mitarbeitende zu erreichen und ihnen zu vermitteln, warum wir jetzt welche Entscheidungen an welcher Stelle treffen. Es ist natürlich kein Geheimnis, dass ein Veränderungsprozess nicht immer alle zufrieden macht. Ich glaube, wenn man eine Reform macht und alle sind happy, dann hat man irgendwas auch falsch gemacht, weil natürlich auch Veränderung, große Unsicherheit. Arbeitsplätze werden vielleicht irgendwo nicht mehr in der Stauffenbergstraße, sondern auf der Museumsinsel zu sein und das große Unsicherheit. Aber entscheidend ist für mich aber, jeder Arbeitsplatz ist gesichert. Im Gegenteil, wir brauchen ja mehr Leute als weniger. Und wir haben auch mit dem Hauptpersonalrat eine Vereinbarung, kann man sagen, durchgeführt, dass wir das sozialverträglich durchführen, also keine Besitzstandsverluste, auch was Eingruppierungen betrifft, wenn Mitarbeitende verlagert werden. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Es soll nur, ich sage jetzt mal so, nur Gewinner geben, auch unter den Mitarbeitenden. Und langsam greift es auch, dass wir sagen, okay, Mitarbeitende wollen nicht, dass ein bestimmter Bereich anders organisiert wird, aber schauen Sie doch mal, welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten das für Sie persönlich ergeben könnte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und da müssen wir einfach immer wieder dafür sorgen, möglichst viele zu erreichen. Humboldt-Forum, zweites Thema, was wir angesprochen haben. Wir waren uns mit dem Bund und auch mit den Ländern einig, dass es jetzt zu weit führen würde, das in einem zu machen. Ich glaube, erst muss die SBK ein Verbund von möglichst autonom agierenden Einrichtungen werden. Aber das Ziel ist für uns schon, das Humboldt-Forum unter die SBK zu integrieren, in einem zweiten Schritt, wo man vielleicht gewisse Elemente in dieser Legislatur schon oder Entscheidungen herbeiführen kann. Denn ich mache da kaum Geheimnis daraus, niemand gegenüber. Das Humboldt-Forum kann nur zu einem Erfolg werden, wenn die Leitung, es soll ja weiter ein Intendant, Intendantin, wie auch immer geben, aber wirklich die Verantwortung für alles, für die Sammlungen. Auch man kann Sammlungen, die Debatten und die Veranstaltungen, das voneinander trennen. Klar, im Augenblick, es funktioniert, aber einigermaßen. Aber ich glaube, zusammengeführt hätte es eine ganz andere Kraft, die Dinge auch anzugehen. Weil natürlich über die Sammlungen, wir haben die ganzen Residences, die sitzen in Dahlem, sammeln an den Sammlungen, in den Archiven. Die Rückgabedebatten führen über uns. Ich glaube, das muss man zusammenführen. Aber die Sammlungen sind preußischer Kulturbesitz. Also insofern glaube ich, und deshalb muss die SBK der Zukunft weniger zentralistisch sein, mehr ein Verbund von autonomen Einrichtungen. Und dann kann das wirklich erfolgreich werden. Wir werden im nächsten Frühjahr schon eine Ausstellung des Museums europäischer Kulturen im Humboldt-Forum auch zeigen. Da geht es um die Sami, also der nordische Kolonialismus, der innereuropäische Kolonialismus, wo tolle Zusammenarbeiten auch sind. Also ich glaube, Europa fehlt dort auch noch. Ja. Also das sind die beiden Dinge, die man jetzt sagen kann. Und wenn das in diese Richtung geht, dann glaube ich, wird das eine ganz gute Entwicklung werden. Vielen Dank.
Staatsminister?
Ja, schönen Dank. Ich will da gleich anschließen. Es gibt, wie Herr Patzinger schon deutlich gemacht hat, inhaltliche Gründe, die Integration des Humboldt-Forums in die Stiftung Preußischen Kulturbesitz nicht jetzt voranzutreiben. Es gibt auch formelle Aspekte. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist bekanntlich eine auf Gesetz beruhende Stiftung öffentlichen Rechts, während das Humboldt-Forum eine auf Kabinettsbeschluss beruhende Stiftung privaten Rechts ist, die derzeit ausschließlich der Bund finanziert. Also das jetzt zusammenzudenken, würde den Prozess, den wir gerade gemeinsam mitgestalten und miterleben dürfen, der Stärkung der Stiftung Preußischen Kulturbesitz fast unlösbar machen. Also wir haben uns relativ früh schon sowohl in der Kommission als auch im Stiftungsrat dafür ausgesprochen, und das ist jetzt der Konsens zwischen Bund und Ländern, diese Prozesse zu entkoppeln, ohne jetzt schon abschließend darüber zu entscheiden. Es liegt den Ländern fern, ist nicht unser Ehrgeiz, unsere Rolle in der Stiftung zu stärken. Wenn man die Zahlen, die ich vorhin genannt habe, in Beziehung setzt zu den derzeitigen Gremien, dann stellt man fest, dass zurzeit der Stiftungsrat 20 Sitze hat. Das liegt daran, dass Nordrhein-Westfalen und Berlin jeweils 2 Sitze haben, die anderen Länder nur 1 und der Bund auch nur 2 Sitze. In Zukunft sind es, wie schon erwähnt, 9 Sitze. In Zukunft werden die Länder auf 7 Sitze immer mal vorausgesetzt, das entwickelt sich so weiter, wie es der derzeitige Meinungsstand unter uns ist, noch 7 Sitze haben. Der Bund behält seine beiden. Also das spezifische Gewicht, um es mal so zu sagen, des Bundes steigt. Das Gleiche sieht man dann, wir ordnen ja den Sitzen jeweils auch Stimmen zu, die früher eine Gesamtzahl von 120 hatten, derzeit sollen es dann 40 werden. Da hatte der Bund 80, Entschuldigung, da hatten die Länder 80, das waren 2/3. Nach dem neuen Modell würden die Länder auf 14 bei 26 des Bundes zurückgehen und hätten dann noch 54% der Sitze. Also wir erkennen durchaus an, dass der Bund seit Jahren, ja, wenn man ehrlich ist, seit Jahrzehnten, die mit Abstand größte Last für die Umsetzung des gemeinsamen gesamtstaatlichen Anliegens Stiftung Preußischer Kulturbesitz trägt. Erwarten natürlich auch, dass sich das in den künftigen Finanzierungsbeiträgen widerspiegelt. Und dazu will ich eigentlich nur noch mal sagen, das wird noch Gremien auf Länderebene beschäftigen, die derzeit noch relativ wenig darüber wissen, was auf sie zukommen wird. Ich gebe mir persönlich redliche Mühe, alle auch ins Bild zu setzen. Wir sind derzeit Vorsitzland der Ostministerpräsidentenkonferenz und haben uns mit der Unterstützung von Herrn Professor Patzinger die Freiheit genommen, wenigstens diese Ministerpräsidentenkonferenz mal in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz abzuhalten, in, wenn man so will, propädeutischer Absicht, um allen Spitzen der Länder deutlich zu machen, dass das eine gemeinsame Einrichtung ist. Und deswegen begrüße ich es im Übrigen auch sehr, freue mich darüber, dass die Stiftung im Gegenstrom, wenn man so will, im Gegenzug auf die Länder zugeht und sich sichtbar Mühe gibt, ihre Leistungen, ihre Ausstellungsstücke, ihre Konzeptionen auch gemeinsam mit den Ländern zu verwirklichen. Die Kunststiftung des Landes Sachsen-Anhalt hat schon vor einigen Monaten gemeinsam mit der Stiftung Preußischen Kulturbesitz des Kunstgewerbemuseums dort eine Ausstellung zu dem Möbeldesigner Diekmann, Bauhausschüler, gemacht, die sowohl in Sachsen-Anhalt als auch hier im Bund lief. Und wir haben dann ja auch gesehen beim Jahresauftakt in der Stiftung, dass es da weitere Konzeptionen gibt. Ich halte das persönlich für sehr, sehr wichtig, weil die Sichtbarkeit in den Ländern, auch den Ländern, denen sonst der Gedanke, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auch maßgeblich mitzutragen, eher fern liegt, vermittelbar ist.
Dankeschön, Herr Bittke.
Ja, ich bin einmal gefragt worden, was jetzt die dringlichen Aufgaben sind. Ich glaube, das ist wirklich die Rahmenbedingungen jetzt auch festzulegen. Das dazu gehört einmal, das ist ja jetzt zurzeit auch nur ein Interimsvorstand, sozusagen die gesetzlichen Grundlagen zu schaffen, damit dann das auch tatsächlich so installiert wird. Das ist das eine. Das andere ist natürlich ebenso wichtig, das Finanzierungsabkommen, was ja in dem Sinne dann auch nochmal neu verhandelt werden muss. Und da hat der Minister Ruprecht ja schon mal darauf hingewiesen, das wird dann auf Länderseite natürlich auch nochmal eine Pflicht sein und eine dringliche, jetzt eben auch Gremien mit einzubeziehen, wie die Ministerpräsidenten, wie die Finanzminister, um das dann auch auf Länderebene sozusagen entsprechend abzustimmen. Das sind, glaube ich, erstmal so auf Länderseite jetzt die wichtigen Punkte. Nochmal zur Zusammensetzung des Stiftungsrats. Da ist es so, dass ja nach dem jetzt geltenden Finanzierungsabkommen die Beiträge der Länder ja gedeckelt sind. Das heißt, es ist eine fixe Summe, während die Beiträge vom Bund und von Berlin natürlich jährlich gewachsen sind, sodass sich natürlich über die Jahre da ein anderes Verhältnis der entsprechenden Finanzierungsbeiträge ergeben hat. Und die werden natürlich jetzt auch ein bisschen abgebildet sozusagen in den Stimmenverhältnissen und auch in der Beteiligung im Stiftungsrat. Wobei es nicht so ist, dass die Länder, die da nicht im Stiftungsrat sind, sich vollkommen rausziehen. Es ist so, dass wir ein rollierendes System verabredet haben. Das heißt, die Länder bleiben zwar alle drin, aber es wird ein System sein, dass sich Länder sozusagen dann nach gewissen Jahren abwechseln und die anderen sind dann stellvertretende Mitglieder, sodass sie dann nicht in der Sitzung mit Stimme sitzen, aber letztlich natürlich schon dem Gremium dann als stellvertretende Mitglieder angehören und natürlich auch weiterhin an der Entwicklung auch der Stiftung teilnehmen, auch alle Unterlagen bekommen, alle Protokolle etc. pp. Und wir das natürlich in den Ländern dann auch weiterhin mit allen Ländern, wenn irgendwelche Dinge dann zu erörtern sind, die natürlich auch weiterhin mit einbeziehen. Danke.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die zweite Runde für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Wittmann-Mautz, bitte.
Ja, ich habe noch mal eine Erinnerung an die erste Runde zu dem Thema Interimsvorstand und zukünftiger Vorstand, Rotationsprinzip, dass das alles wichtig ist und wie die Vernetzung und die Interdisziplinarität zum Ausdruck kommt, klar. Aber wie gehen Sie um dann, wenn Wechsel anstehen in den Personen, sei es altershalber, sei es aus anderen Gründen, findet dann eine Rotation auch der Aufgabenbereiche statt? Das ist vorgesehen. Wie gehen Sie mit einer solchen Schwierigkeit um, auch in Bezug auf die Expertise und auch noch mal die Größe des Stabes, würde mich zur Zuarbeit und zur Unterstützung noch mal interessieren. Zweiter Bereich, Stiftungsrat. Da hätte ich gern sowohl von Seiten der BKM, Herr Dr. Görgen, als auch von den beiden Staatsministern und Vertretern der Länder eine Aussage. Also Sie haben jetzt von einer neuen, verkleinerten Struktur von 9 Sitzen gesprochen, 7 Länder, 2 Bund. Jetzt steht aber im Eckpunktepapier ja noch drin, dass internationale Expertise in den Stiftungsrat kommen soll. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass das zulasten der Ländervertreter oder der Bundesvertreter gehen soll. Also scheinen Sie ja da dann doch noch mal flexibel in der Gesamtgröße zu sein, also weitere Mitglieder vorzusehen. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn am Ende ein ausgeglichenes Verhältnis stattfinden soll, meinetwegen 7 Sitze Sitze Länder, 2 Bund, noch mal vielleicht 5 weitere. Warum sehen Sie denn auch angesichts der Finanzierung nicht vor, dass der Bundeshaushaltsgeber, der ja, wie wir gehört haben, zu 100% den Bereich Bau und Investitionen abdeckt und 85% der laufenden Kosten nicht mit mindestens 2 Sitzen, nämlich einmal für die Regierung und Fraktionen, einmal für die Oppositionsfraktionen des Deutschen Bundestags vorsehen? Auch hier ist ja durchaus mit entsprechenden Mehrheitsverhältnissen, ich will jetzt nicht sagen ein Rotieren möglich, aber eine Repräsentanz derer, von denen Sie ja erwarten, dass sie deutliche Mittelsteigerungen erhalten sollen. Dazu wären die Abgeordneten des Deutschen Bundestages sicherlich auch interessiert, eine Antwort zu erhalten. Danke.
Vielen Dank für die SPD. Herr Lind nochmal.
Ja, vielen Dank. Ob mehr Sitze in entsprechenden Gremien mehr Geld automatisch bedeuten, wissen wir nicht. Aber womöglich kann es ja hilfreich sein. Ich halte mich erstmal raus aus dieser Debatte, sondern leiste einen Beitrag zum Preußengespräch heute und bringe Wilhelm von Humboldt ins Gespräch, so als Kompromissvorschlag und seine Überlegung zur Sprache als bildendes Organ des Gedankens und als Form der Weltansicht und die unübertroffene Bemerkung, dass man ja denkt, fühlt und lebt in einer Sprache. Insofern sozusagen, das ist so das Preußentum, mit dem ich mich versöhnt habe. Jetzt aber zu den Fragen an die Equipe SPK sozusagen gerichtet. Punkt 1, könnten Sie vielleicht noch was sagen, was Sie vorhaben zu Publikumsentwicklung, also neue Besuchergruppen, vielleicht auch nicht nur international betrachtet, sondern auch im nationalen Bereich, wie da die Überlegungen sind. Das Zweite, auch aus finanziellen Gründen, hat man ja durchaus Öffnungszeiten reduziert, beziehungsweise auch Schließungen eingeführt. Andererseits gibt es, so vernahm ich, Überlegungen, auch mit Öffnungszeiten flexibler generell umzugehen. Könnten Sie etwas zum Thema Öffnungszeiten sagen? Und das Dritte nochmal ein Hinweis auf die Zukunft von Dahlem. Das ist ja auch nicht unwichtig, auch wenn es nicht immer so glänzend im Mittelpunkt unseres Interesses steht. Und an Herrn Dr. Görgen gerichtet, könnten Sie noch mal darstellen, was als gesetzgeberische Maßnahme zwingend ist? Also welche gesetzgeberischen Schritte und Maßnahmen müssen wir vollziehen, um dieser Reform bzw. schon begonnen habenden Reform gerecht zu werden?
Vielen Dank für die AfD. Herr Frömming, bitte.
Ja, danke, Frau Vorsitzende. Herr Staatsminister Robra hat ja dankenswerterweise darauf hingewiesen, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf einem Bundesgesetz beruht. Das ist ja auch nicht erst gestern verabschiedet, also nicht vor kurzem verabschiedet worden, sondern schon 1957. Also wir stehen da in einer gewissen langen Tradition auch der Bundesrepublik. Und in diesem Gesetz heißt es ja, dass die Aufgabe der Stiftung ist, und ich zitiere, Pflege und Bewahrung der Kulturgüter des ehemaligen Landes Preußen. Nicht? Diese Kulturgüter sind ja nicht von irgendwo hergekommen. Und ansonsten sprechen wir in diesem Kreise ja oft über Provenienz. Und da ist uns wichtig, woher irgendwas kommt. Und es soll nicht vergessen werden, ob es aus Afrika, im afrikanischen Land kommt oder woanders her. Und hier kommt es eben aus dem Land Preußen. Und vor diesem Hintergrund würde ich dann noch mal gerne auch Herrn Görgen fragen, wie ist es denn nun tatsächlich? Gibt es ernsthaft Erwägungen, den Namen Preußen jetzt zu tilgen, wenn wir denn den lockeren Verbund haben? Gibt es dann irgendwie einen neuen Fantasienamen für diesen Verbund? Und in dem Zusammenhang auch vielleicht an Herrn Patzinger, gab es von Ihrer Seite überhaupt jemals da einen Vorstoß, dass Sie vielleicht schlaflose Nächte hatten wegen des Namens Preußen? Oder ist es ein Thema, das jetzt von der Politik hineingetragen wurde, ähnlich wie ja auch die BKM jetzt darüber nachgedacht hat, dass der ja nun Querschnittsthemen in der Museumsarbeit eine größere Rolle spielen sollen, wie zum Beispiel Klimakrise, Nachhaltigkeit, Diversität, alles schön und gut. Aber bei den begrenzten Mitteln, befürchten Sie dann nicht, dass es vielleicht zulasten der klassischen Museumsarbeit geht? Stichwort eingeschränkte Öffnungszeiten. Also wie wollen wir da der sozusagen ursprünglichen und eigentlichen Aufgabe der Stiftung gerecht werden? Und verträgt sich das mit diesen neuen politischen Zielen? Danke.
Vielen Dank für die FDP, Frau Klukowski-Merten.
Vielen Dank. Vielen Dank auch für diese zweite Runde. Es sind ja doch ein paar Sachen beantwortet worden und andere Sachen sind jetzt noch offen. Und ich gebe nur einmal mit zu bedenken, Ich bleibe da leider bei dieser Länderverteilung und mit dem auch die Erklärung von, das eine sind feste Mitglieder, andere sind stellvertretende Mitglieder. Ich sehe da trotzdem Diskrepanzen in dem, wie sich das genau dann auskristallisiert, wie wirklich die Länder sich dann auch, die eben nur Stellvertreter sind in dem Moment, sich trotzdem da hineindenken können in der Relevanz, die sie dann auch mittragen in dem ganzen Konstrukt. Aber das nur als Gedanke mit auf dem Weg. Ein anderer Gedanke, den ich mitgebe, ist, ich finde es erschreckend, Museen sollen offene Orte sein, offene Orte der Teilhabe, barrierefrei. Und dann, wenn ich höre, dass die meisten, viele Kosten schon allein durch Security geschluckt werden, dann ist das doch der eigentlichen Ziel des offenen Museums komplett entgegen. Ich würde, aber das nur meine Kommentare, ich würde an der Stelle gerne noch einen Blick voraus in die Zukunft schicken. Weil auch jetzt ganz viel darüber gesprochen wurde, dass eben die einzelnen Häuser eigene Brands werden sollen, die sie auch schon sind, aber dass diese Brands auch nochmal verstärkt werden sollen. Und Frau Professor Göbel hat ja auch nochmal ganz klar gemacht, dass es auch dann auch für die einzelnen Häuser so zukunftsgewandte Innovationen geben soll und die auch inhaltlich sich dann auch ausprägen und diese inhaltlichen Alleinstellungsmerkmale mehr in den Fokus gesetzt werden. Vielleicht an der Stelle ein paar Ausführungen dazu, dass wir die auch schon mal noch in die Zukunft geguckt, ein bisschen was davon erfahren, wie dann auch die inhaltliche innovative Ausprägung sich darstellt.
Dankeschön. Für die Linke, die nicht mehr da ist, gar keiner mehr. Für Bündnis 90, die Grünen, Frau Tesfaye-Jesus.
Ja, vielen Dank. Ich würde gerne an meinen Kollegen Erhard Grundl noch mal anschließen. Wir haben gehört, das Thema Humboldt-Forum wird separat behandelt. Nichtsdestotrotz, auch die SPK steht sozusagen auch im Zentrum der Diskussion um Kolonialismus und die damit verbundenen Themen. Und ich würde gerne wissen, ob im Rahmen der Strukturreform und des Prozesses diese Debatten in irgendeiner Form Raum finden, berücksichtigt werden können, auch in strukturellen Reformen das abzubilden oder da nochmal darauf zu reagieren.
Vielen Dank. Dann gehen wir in die Antwortrunde. Herr Gürgen, bitte.
Vielen Dank. Einen Nachtrag zum Haus Bastian für die Leute, die hier schon länger sitzen. Sie erinnern sich vielleicht, dass das Haus Bastian durchaus mal die Frage war, wer schenkt hier wem was und wann. Also übersetzt gesprochen, es ging um die Familie Bastian und die Familie Würth. Und die Familie Würth hatte damals angeboten, auch sämtliche Kosten, die mit dem Betrieb dieser Städte verbunden sind, weiterzutragen. Dann ging es vorwärts, rückwärts und jetzt sind wir da, wo wir sind. Das nur noch mal als ein Plädoyer dafür, dass wir auch in der Diversifizierung der Einnahmen Fortschritte machen müssen. Zweitens, Frau Wiedmann hatte, Entschuldigung, ist jetzt nicht mehr da, Frau Wiedmann hatte noch mal gefragt nach dem Vorstand und der Rotation. In dem Stiftungsratsbeschluss vom Dezember 2022 sind sowohl die Querschnittsthemen festgelegt, als auch die Mitglieder, des damals sogenannten Interimsvorstand. Und Sie finden da drin auch einen Passus, der sagt, der Präsident ist für seine Amtszeit drin und die anderen Mitglieder für 4 Jahre. Sodass es also zu einer Rotation der Mitglieder automatisch kommen wird, wenn sie nicht wiederbestellt werden als Mitglieder. Und die Verteilung der Querschnittaufgaben, und genannt waren damals bei den Querschnittaufgaben internationales, föderales, Wissenschaft und jetzt habe ich einen Punkt vergessen, weiß ich nicht mehr, waren 4 Punkte genannt. Das muss dann wiederum in der Satzung des Vorstandes geregelt werden, sodass diese Matrix, die wir auch ansonsten in der Organisation haben, sich auch in der Zuteilung der Vorstandsressorts abbildet. Der Präsident hatte damals schon Vorstellungen, dass die Stabi das Thema Digitales übernehmen soll. Forschung liegt bei Frau Professor Göbel relativ nah und so weiter. So würden wir das erst einmal aufteilen und dann wird der Vorstand als Kollegialorgan das weiterentscheiden. Beim Stiftungsrat die Frage der Flexibilität zur Gesamtgröße und den Sitzregeln. In dem aktuellen Gesetz über die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist der Stiftungsrat vorgesehen mit einem ganz schlanken Satz. Ich glaube, da steht drin, ist 9 Mitglieder, alles näher regelt eine Satzung. Wir versuchen gerade in einer guten Zusammenarbeit mit den Ländern da ein bisschen präziser zu werden und haben auch die Anregung aufgenommen, die aus der Mitte des Deutschen, aus dem Kulturausschuss kam, dass wir dabei auch bitteschön an die Mitgliederinnen und Mitglieder des Deutschen Bundestages denken sollen. Humboldt-Forum Dahlem und gesetzgeberische Maßnahmen, erstmal Humboldt-Forum Dahlem, auch in dem Stiftungsratsbeschluss Dezember 2022. Die Entkopplung des Prozesses, die Staatsminister Robra schon angesprochen hatte. wobei wir alle, und da hat der Präsident ja auch schon einiges zu gesagt, wobei wir alle wissen, Häuser und Sammlungen zu trennen, ist nicht der Weisheit, danke, Frau Vorsitzende, letzter Schluss, sondern nur der vorletzte. Dann kam vom Abgeordneten Frömming kamen Fragen zum Namen Preußen. Sie verzeihen mir als Rheinländer, dass ich mich für genuin inkompetent erkläre. Ja, genau. Danke für diese Erinnerung an die rheinische Geschichte. Die einzige, nicht wahr, die Preußen kamen nach Napoleon. Wir haben also eine gewisse Nostalgie für die französische Besatzungszeit behalten. Über die Jahrhunderte, die einzige Revolution, die das Rheinland, zu der das Rheinland in der Lage war, war eine Revolution mit Kölsch und Kamellen, vulgo als Karneval bekannt. Es gibt die Mainzer Revolution, die mit Kamellen geendet hat. Wir würden die Möglichkeit, so jetzt sehr ernsthaft gesprochen, im Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 1959 ist der Anknüpfungspunkt Preußen, der Anknüpfungspunkt an die Vermögensgegenstände und an die Regelung des Grundgesetzes über die Vermögensgegenstände. Und ich hatte es in meinem Eingangsstatement zitiert und ich würde es gerne nochmal in Erinnerung rufen. Schon 1959 war das Bundesverfassungsgericht der Auffassung, dass in der Arbeit dieser Stiftung, die errichtet wurde unter dem Namen Stiftung Preußischer Kulturbesitz, es um eine Kulturarbeit im Sinne des Gesamtstaates geht. Und insofern finde ich, sind wir durchaus gut beraten, wenn wir uns dieser Verantwortung auch weiterhin bewusst bleiben und wenn wir da auch eine Offenheit haben, dass sich die Welt 80 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges verändert hat und die Zuschreibung von Vermögensgegenständen in einem Spannungsverhältnis stehen mag zur gesamtstaatlichen Aufgabe. Bei den Öffnungszeiten, Herr Präsident Pachtzinger wird das sicherlich ergänzen, es ist nicht so, dass die Stiftung Preußischer Kulturbesitz einfach Museen zugemacht hätte, sondern die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat ein sehr genaues Bild darauf, den Zuschauerzuspruch in den vergangenen Zeiten, die geschlossen wurden. Und wenn Sie, Herr Präsident, oder jemand anders noch mal erwähnen wollen, dass zu den Zeiten, in denen geschlossen wird, im Durchschnitt 447 Zuschauer in dieser Stunde reingehen und es deswegen sinnvoller ist, zu anderen Stunden und bei anderen Ausstellungen, die mehr Zuschauerzuspruch haben, mehr zu öffnen, dann glaube ich, ist das etwas, was sich durchaus rechtfertigen lässt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Das Team der Stiftung.
Andreas Görgen hat ja dankenswerterweise schon einen Teil der Frage und es tut mir noch mal leid, ich hatte mir das notiert, aber dann habe ich es vergessen, beantwortet. Ich würde gerne noch zum zweiten Teil Stellung nehmen, aber vielleicht auch ergänzen, dass diese Querschnittsaufgaben, die ja für den Gesamtverbund von Relevanz sind, natürlich auch von den Kompetenzen, Expertisen und Kenntnissen im Vorstand ausgehen müssen. Und wir jetzt im Interimsvorstand, das ist ja ein ganz spannender Erprobungsraum, wo wir auch noch mal sehen, wie wir diese Querschnittsaufgaben und diese Querschnittsthemen in Zukunft organisieren werden. Die Unterstützung, die wir haben für jedes Mitglied des Interimsvorstandes, der größte Teil hat ja nebenher auch noch andere Aufgaben, ist eine E13-Stelle. Und wir haben eine Stelle für die Schnittstelle Bund-Länder, weil das ist etwas, ein Potenzial, was wir heben wollen. Und für den Bereich Wissenschaft, weil da ist auch eine Drittmittelfähigkeit, die wir auch heben wollen. Also Wissenschaft natürlich immer kombiniert mit Internationalem. Dann die Frage, wie heben wir sozusagen die inhaltliche gesellschaftliche Relevanz? Wie organisieren wir das? Natürlich gehen wir erst einmal von den Spezifikern jeder Einrichtung aus. Das ist ja auch die Stärke der Stiftung, diese Vielfalt. Dann natürlich über auch stärkere Entwicklung von Synergieeffekten mit Austausch, etwas, was wir bislang auch unterkritisch haben. Das ist auch schon angesprochen worden. Und man kann sehr schön am Standort des Kulturforums, weil ja da auch das Iberoamerikanische Institut ist, Staatsbibliothek, aber auch Staatliches Institut für Musikforschung und eine Reihe der Museen, kann man sehr schön sehen, wie man auch inhaltlich auch Publika besser nutzen kann, indem man diesen Standort noch mal anders gestaltet, auch noch mal anders und abgestimmter nach außen hin darstellt und damit auch Win-Win-Situationen schafft. Aber natürlich ist ein wichtiges Instrument, und das wird auch eine Aufgabe des Vorstandes dann in Zukunft sein, Zielvereinbarungen, also strategische Zielhorizonte der Einrichtungen, die natürlich dann auch noch mal komplementär verbunden werden müssen mit Zielhorizonten des Gesamtverbundes. Und dadurch erhoffen wir uns auch eine Schärfung, nicht nur der im Sinne von Prioritäten, wie Sie das ja zu Recht gesagt haben, sondern auch eine abgestimmtere Außendarstellung, die eine Wirksamkeit und gesellschaftliche Relevanz erhöht.
Ja, ich würde gerne was sagen zu Ihren Fragen, Herr Lind. Also Herr Gürgen hat ja schon was gesagt zu der Flexibilisierung der Öffnungszeiten. In der Tat haben wir uns angeguckt, welche Häuser sind nicht so publikumsstark und haben dort den zusätzlichen Schließtag am Dienstag eingeführt und eine Stunde früher Schließung, was uns wirklich nicht leicht gefallen ist, aber haben gesehen, da geht wirklich das Publikumsinteresse zurück. Gleichwohl ist es uns aber wichtig, die besucherstarken Häuser offen zu halten, die sozusagen keine Einschränkungen haben. Wir wollen auch das Bildungsprogramm nicht antasten, unseren Bildungsauftrag, insbesondere gegenüber Schulen, aber auch Kita-Gruppen, die dann trotz dieser Schließtage am Dienstag, Dienstag ist ein wichtiger Schultag, um Museen zu besuchen, das dann auch zu ermöglichen in den Häusern, die sonst geschlossen wären. Andererseits, auf der anderen Seite, dort, wo wir sehen, dass die Museen besonders erfolgreich sind mit ihren Ausstellungen, wie etwa jetzt in der Alten Nationalgalerie, Caspar David Friedrich ist letzte Woche eröffnet worden mit einem riesen Besucheransturm. Da haben wir die Öffnungszeiten von vornherein von 9 bis 19 Uhr geweitet, an den Tagen zum Ende der Woche hin sogar bis 20 Uhr. Wir werden uns das weiter angucken laufend und dann wahrscheinlich im Mai nochmal eine Erweiterung vorschlagen und das so durchsetzen. Das ist also wichtig, da flexibler zu reagieren. Natürlich muss man immer gucken, dass eine gewisse Verlässlichkeit auch für das Publikum da ist. Wir können jetzt auch nicht von heute auf morgen und dann wieder zurückdrehen, die Öffnungszeiten, sondern man will sich ja auch darauf einlassen. Zum Thema Publikumsentwicklung international und national ist natürlich ureigenste Aufgabe der einzelnen Häuser, die ganz unterschiedliche Publika haben. Als Beispiel auf der Museumsinsel, die Häuser haben ein touristisches Publikum zu 75%, der Hamburger Bahnhof ein touristisches Publikum von ungefähr 60%. In Dahlem dagegen ist der touristische Anteil relativ gering, sehr lokales Publikum. Und dementsprechend richten die Häuser ihre Strategien darauf aus. Das wird unterstützt sozusagen von einem zentralen Besucherservice, was Reseller angeht, die Zusammenarbeit mit Visit Berlin hier in Berlin. Auch diese Aktivitäten wollen wir verstärken, müssen natürlich da auch ein bisschen Manpower theoretisch reintun. Gerade das Thema touristische Anbieter ist ein ganz wichtiges für die großen touristischen Hotspots. Und hier gilt es insbesondere das Kulturforum als zweitwichtigster Standort, was die Museen angeht, stärker zu entwickeln, auch im touristischen Bereich.
Ich möchte noch kurz was sagen zu Dahlem, Herr Lind. Dahlem ist für uns ja kein, das war noch das Museum Europäischer Kulturen, was wir mit einem Bein langsam ins Humboldt-Forum überführen wollen, aber es ist ja kein öffentlicher Museumsstandort mehr. Es ist für uns der Forschungscampus. Wir haben die strategische Partnerschaft mit der FU, wir haben dort ein Residency-Programm, WissenschaftlerInnen aus aller Welt, die an den Sammlungen arbeiten, gehen nicht ins Humboldt-Forum, sie kommen nach Dahlem. Beim Humboldt-Forum stehen sie vor den Vitrinen. Wenn sie sozusagen in den Maschinenraum wollen, mit den Archiven arbeiten, mit den Unterlagen arbeiten, mit den Sammlungen, müssen sie nach Dahlem. Dort entstehen die Inhalte, die dann im Humboldt-Forum ausgespielt werden können, in Ausstellungsveränderungen oder in Veranstaltungen. Und insofern ist es für uns ganz wichtig. Wir beantragen gerade auch zusammen jetzt mit der FU ein internationales Graduiertenkolleg bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft, auch die Zusammenarbeit, wenn wir schon benachbart sind, von Universität und Gedächtnisinstitutionen zu verstärken. Das ist unsere Vision von Dahlem. Natürlich ist auch Dahlem dringendst sanierungsbedürftig, aber wir versuchen halt da einigermaßen, das ist absehbar, dass es im Augenblick möglich ist, aber das ist eigentlich die Zukunft. Also wirklich ein Forschungscampus, der ideal an diesem Ort ist. Das Zweite, der Preußenname. Nun, wir haben es ja gerade gehört von Herrn Korte mit dem Altbacken. Ich weiß nicht, ob man das sagen würde, wenn man in die Einrichtung käme. Und man wird sich, glaube ich, wundern, wie divers unsere Mitarbeiterschaft inzwischen schon ist. Und natürlich, Generationswechsel gibt es überall, wie viele junge Leute auch in der Stiftung an allen Ecken und Enden arbeiten. Insofern ist es auch so etwas, wo man sich natürlich schon fragt, inwieweit der Name nicht bestimmte Dinge impliziert. Es ist auch so, dass damals, als bei der Gründung der Stiftung, durchaus ein anderer Name auch im Gespräch war, nämlich Deutsche Nationalstiftung. Aber da haben die Länder sofort gesagt, na, das geht auf gar keinen Fall, Kultur ist Sache, ist Hoheit der Länder und so weiter. Und dann hat man sich auf diesen Namen geeinigt, weil die Herkunft der Sammlung, der Institutionen, die gegründet worden sind, geht auf Preußen zurück. Wir haben vor einigen Jahren mal eine Umfrage gemacht bei Berlinern, was sie mit der SPK verbinden, welche Einrichtung. Da haben sie das, die erste Einrichtung der SPK an fünfter Stelle. Ja, da ist Rheinsberg, da ist Sanssouci natürlich. logisch, wir werden ständig mit preußischen Schlösser und Gärten verwechselt. Und insofern, aber wir haben sozusagen das kulturelle Erbe der Menschheit aus allen Zeiten, aus allen Epochen von einem wirklich, von einem Kulturstaat, einer Wissenschafts-, von einem Wissenschaftsstaat Preußen aufgebaut. Und darüber mal nachzudenken, gäbe es eine Variante eines anderen Namens, der schon irgendwie Preußen implizieren sollte, ohne, ich meine, nur deshalb, das, was ich persönlich gesagt habe, das muss gestattet sein, darüber nachzudenken. Natürlich, man kommt sehr schnell auf die eierlegende Wollmilchsau. Ein Name, der alles leisten kann, ist wahrscheinlich schwierig. Wir haben das erstmal ad acta gelegt, weil wir gesagt haben, wir haben jetzt andere Probleme. Aber ich glaube, ein Name, der vielleicht noch mehr das sagt, was wir wirklich sind, und Preußen vielleicht mit, sozusagen mittransportiert, was auch immer das sein kann, das mal sehen, ob es das gibt. Und man muss sich eines noch klar werden, im internationalen Vergleich, ja, ich bin jetzt in der Biseau-Gruppe für die SBK oder eben auch, wir haben immer das Beispiel von der UNESCO, Videokonferenzen zur Ukraine, da haben sie die Uffizi, Metropolitan Smithsonian und dann Prussian Cultural Heritage. Du musst jedes Mal erstmal erklären, ich sage dann immer, we are the Berlin Museums. Ne, da, ah, okay. Ne, und das ist so ein bisschen, also ne, ich weiß nicht, ob es eine Lösung geben wird, die besser ist, aber darüber nachzudenken, halte ich für legitim. Der dritte Punkt, Kolonialismus, Dekolonisierung, Gottes für Jesus, das ist für uns ganz wichtig. Ihr habt gerade schon Dahlem genannt, das Residency-Programm, was wir dort haben. Wir haben bei der letzten Eröffnung im September 2022 im Humboldt-Forum fast 100 Kolleginnen und Kollegen aus aller Welt eingeladen, haben da 3 Tage lang Workshops gemacht. Und da ist so eine Global Cultural Assembly entstanden. Das sind also vielleicht ein Dutzend an Leute, die das koordinieren, die aus allen Kontinenten kommen und die das den Kontakt gehalten haben. Und die haben gemerkt, oh, SBK ist in einem Reformprozess. Wir möchten gerne unsere Sichtweise mitgeben. Und ich verantworte ja im Vorstand das Thema nicht koloniales, internationales. Und da wollen wir uns schon auch hier mit den Kollegen austauschen. Also ich denke, da ist eine ganze Menge im Gang. Und natürlich, worauf ich stolz bin, wir sind, wenn nicht vielleicht sogar die einzige Einrichtung, jedenfalls in Deutschland, wir haben eine Arbeitsgruppe zur postkolonialen Provenienzforschung, die nicht beim Zentralarchiv, die nicht nur Afrika, gerade Ostasien, haben eine hohe Expertise auch. Jetzt geht es mit dem nordischen Kolonialismus, dem Museum europäischer Kulturen los und auch Stellen für transkulturelle Zusammenarbeit. Und beides gehört für uns zusammen. Also für uns ist das bei der Internationalisierung auch von innen heraus, von den Inhalten, von den Themen. Internationalisierung heißt für mich nicht nur mit Metropolitan und was weiß ich zusammenarbeiten, sondern auch sozusagen mit Mitarbeitenden. Das ist, glaube ich, ein großes Potenzial, was wir stärker heben wollen. Und ich merke aus den Kontakten, dass da eine totale Begeisterung ist, sich mit einzubringen. Ne, die SBK irgendwie auch die Sichtweisen, dass die mit einbezogen werden. Ne? Vielen Dank.
Herr Staatsminister.
Ja, schönen Dank. Also die Notwendigkeit einer Kulturarbeit im Sinne des Gesamtstaates, wie Herr Dr. Görgen das formuliert hat, auf der Grundlage der Sachgesamtheit des preußischen Kulturerbes, ist Conditio sine qua non für eine Bundeszuständigkeit. Das hat das Verfassungsgericht damals klargestellt. Der Kontext muss gewahrt bleiben für ein Bundesgesetz, das im Übrigen, um noch mal eine kleine Baustelle aufzumachen, aus heutiger kompetenzrechtlicher Sicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf. Früher ging das Gesetz ohne. Dafür bedurfte die Satzung der Zustimmung des Bundesrates, eine merkwürdige Konstellation. Deswegen steht da auch in der Satzung mehr drin, als notwendigerweise drinsteht und im Gesetz weniger, als man heute erwarten würde. Zu den Gegenständen unter anderem, auch auf die Frage von Frau Wiedmann-Mautz, die internationale Expertise im Stiftungsrat wird über die Satzung geregelt werden. Es ist nicht beabsichtigt, diesen internationalen Experten Stimmrechte zuzuweisen, sondern sie in anderer Weise in die Arbeit des Stiftungsrates auch einzubeziehen. Es wird also auch in Zukunft natürlich eine Satzung geben, in der viele Details geregelt werden, weil es ein Bundesgesetz ist, das natürlich zunächst mal durch den Bundestag verabschiedet werden müssen. Sehe ich der Frage, wie das Binnenverhältnis im Bund zwischen exekutiver Repräsentanz und legislativer Repräsentanz geregelt wird, aus Sicht eines Landes entspannt entgegen. Das werden wir sehen, was dabei am Ende rauskommen wird. Rotationsmodelle, wie wir es jetzt hier für den Stiftungsrat vorsehen und auch im Vorstand schon praktiziert wird, sind nach meiner Erfahrung, die ich in dem Bereich vorwiegend in Rundfunk politischen Fragen gesammelt habe, effektive Instrumente, um die Größe von Gremien reduzieren zu können. Wir haben das im Medienrecht gewährleistet und wir werden es auch hier gewährleisten können. dass diejenigen, die sozusagen nicht in der ersten Reihe am Tisch sitzen, dann gleichwohl in den wichtigen Fragen zur Weiterentwicklung der Stiftung beteiligt werden, mindestens in der Kulturministerkonferenz und in informellen Gremien, die es natürlich im Vorfeld auch geben wird. Aber uns war und ist, und ich halte es auch für einen Punkt von existenzieller Bedeutung, dass die Gremien generell, die wir so haben, sei es im Rundfunk, sei es im Kulturbereich, reduziert werden, um auch ihre Aufgaben effizienter wahrnehmen zu können. Die Namensfrage ist eine cura posterior aus meiner Sicht. Persönlich bin ich sehr dafür, dass dieser Sachzusammenhang auch im Namen der Stiftung zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, dass es die hohe Konjunktur, die Kant derzeit erfährt, zeigt uns das ja, auch kein in Anführungsstrichen verbrannter Begriff, sondern gerade im internationalen Spektrum steht Preußen eben auch für seine kulturellen Traditionen. Wer sich näher damit beschäftigen will, der mag die Bundestagsdebatte zu dem Gesetz aus den 50er Jahren lesen. Da ist in einer der Auflösung des Preußenstaates sehr viel näheren Zeit viel dazu gesagt worden, warum man trotz der militaristischen Tradition, die ja zur Auflösung geführt haben, eben auch die kulturellen Traditionen Preußens geehrt wissen möchte. Aber ich bin sehr damit einverstanden, dass diese Debatte jetzt nicht geführt wird. Wir haben wirklich genug wichtige Probleme, auch in den Details, noch vor uns, die wir lösen wollen. Und dann mag man im weiteren Kontext sich auch nochmal die Bezeichnungsfrage vorlegen, ob einem da was Besseres einfällt. Wesentliches, was in der Tüte ist, und das muss beieinander bleiben.
Herr Bethke, möchten Sie? Alles gesagt. Gut, dann vielen Dank. Herzlichen Dank an die Gäste und an die Sachverständigen. Ich glaube, wir sind zu unserer letzten Debatte ins Verhältnis gesetzt im Ausschuss ein ganzes Stück vorangekommen. Damit natürlich in erster Linie Sie, die die Arbeit gemacht haben von der Stiftung, aber auch im Zusammenspiel mit BKM und mit den Ländern. Wir hatten nicht zu allen Zeiten die Hoffnung, dass es in dieser Legislatur noch einen Gesetzentwurf gibt, der auch die Fristen schafft, dass er in dieser Legislatur noch verabschiedet wird. Ich habe das Gefühl, dass bei der großen Aufgabe alle Beteiligten ein Stück vorangekommen sind und auch aufeinander zugegangen sind. Und dass das so aussieht, als ob wir noch einen großen Gesetzentwurf mit in diesem Ausschuss haben werden. Wir freuen uns darauf. Das heißt, wir werden uns für den Herbst auch etliches an Zeit bereithalten müssen, um im Ausschuss hier intensiv darüber zu diskutieren, weil in der Tat Ende der 50er Jahre und Mitte der 20er Jahre des nächsten Jahrhunderts oder Jahrtausends, muss man ja sogar sagen, das ist eine große Herausforderung. Das muss dann erstmal wieder eine Weile halten. Ich wünsche uns für den Prozess alle noch auf eine gute Zusammenarbeit und Beweglichkeit in der Sache und auch in den finanziellen Themen. Die werden wir brauchen. Und ich glaube, der Ausschuss ist sich durchaus der Verantwortung bewusst, die er nicht nur bei dem finanziellen Teil, sondern auch bei dem anderen Teil auch mit wahrnehmen wird. Vielen Dank. Die Sitzung ist geschlossen.